Der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 309. Heute widmen wir uns den Geschehnissen bei WWE nach WrestleMania. Wir geben euch also den kompletten Überblick über Raw und SmackDown und den aktuellen Entwicklungen, so wie sich das nach einer Großveranstaltung wie WrestleMania 36 gehört. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und wie schon bei den letzten Podcasts, da ist wieder der David Kloß von Mann TV dabei. Wunderschönen guten Tag.
Miss Morrison, hey, hey, ho, ho.
Okay, ich weiß nicht, wie ich das jetzt toppen soll, aber egal. Der Kai ist auch dabei, wunderschönen guten Tag.
Ich sag einfach nur Hallo, ohne Gesang, aber ich mach das Video auch sehr gerne von den beiden.
Oder die Live-Version, wie wir sie bei, bei SmackDown gesehen haben, die fand ich musste auch sehr lachen, muss ich sagen. Also habe ich MTV auch vor dem Fernseher unplugged. Gesessen und musste grinsen, ja. Genau, Miss und Morrison unplugged, Dirt Sheet unplugged. Ja, heute nochmal einmal den Rundown, was ist alles passiert, weil es ist ja nicht nur ja das normale TV-Geschehen passiert, sondern auch noch ganz viel da drumherum und damit wollen wir dann auch gleich loslegen. An der Stelle natürlich wie immer nochmal der Hinweis, wenn euch das hier gefällt und ihr gerne ein bisschen mehr von uns haben möchtet, schaut gerne bei unseren Unterstützerportalen Patreon Steady vorbei, patreon.com/headlock.de, steadyhq.com/headlock.de. Da findet da aktuell beispielsweise ein ziemlich cooles, wie ich finde, Interview mit dem Referee Felix Schulz von WXW. Shaggy hat das geführt und die beiden sprechen darüber, wie man denn so Referee wird, auch vor allem, ja, worauf man als Referee achten muss. Da sind ein paar sehr coole Details dabei, also welche Rolle spielt ein Referee, was für Informationen bekommt er beispielsweise durch den Knopf im Ohr und solche Sachen. Ganz cool geworden und nächste Woche gibt es dann auch das Magazin und da werden dann Shaggy und ich auch unter anderem ja nochmal auf NXT eingehen, wir werden nochmal auf AEW eingehen, dann auch nochmal über all das, was sonst noch passiert ist, das erscheint am Mittwoch. So, genug geredet. Lass uns hier mal durchstarten, weil WrestleMania 36 ist ja Geschichte, aber das ist nicht das Einzige, was passiert ist. Zum einen, ich glaube, das haben wir so ein bisschen in den Reviews und Previews ein bisschen außer Acht gelassen. Raw und SmackDown laufen jetzt bei The Zone und wir haben jetzt auch über The Zone logischerweise geschaut, die aktuellen Ausgaben. Und jetzt erstmal so die Frage, wie hat es euch gefallen, David, hier? Also mal nicht über Sky, sondern jetzt über einen neuen Streaming-Anbieter.
Sehr gut. Aber liegt auch daran, ich mag The Zone. Ich guck's halt auch wegen Fußball. Ich finde, die machen das halt sehr gut vom Angebot. Gerade bei Raw hast du halt noch zwei Versionen. SmackDown lief jetzt halt auf der normalen Länge. Die haben die Werbung ersetzt durch eigene Factsheets, was ich halt auch okay finde, weil du merkst halt dabei, okay, du kannst halt gerade pinkeln gehen oder sonst was. Oder halt beim Vorspulen hilft es dir halt auch. Bildqualität war gut. Also ich habe halt nichts zu meckern. Ich freue mich sehr, dass sie bei The Zone sind. Ich hatte ja eh schon vor zwei Jahren gesagt, hoffentlich gibt es irgendwann mal Raw und SmackDown bei The Zone. Ist soweit, ich freue mich.
Genau, du sagst ganz richtig, da gibt es noch immer mehrere Versionen von, also eine Highlights-Version, eine Zusammenfassung und dann eben auch natürlich die komplette Variante. Kann man sich eben raussuchen, was da gerade für einen persönlich in den Terminkalender passt. Werbung ist offensichtlich gekennzeichnet, wie du schon richtig gesagt hast. Und ja, Kai, du auch zufrieden?
Ja, auf jeden Fall. Also, weil ich sag mal, The Zone ist so ein bisschen das sympathische Sky. Also so, wo man so häufig hat, oh, hier ist geil, die Qualität ist kacke und der Stream, der läuft nicht oder sowas. Und da finde ich auch The Zone mit seinen irgendwie 10 Euro oder sowas, die es kostet im Monat, ist einfach ein super fairer Preis. Ich bin jetzt immer ganz verwundert, weil ich habe so einen Samsung-Fernseher und jetzt immer, wenn ich den starte, ist das irgendwie automatisch bei mir auf The Zone und dann sehe ich da immer dann so ein Bild von Umberto Carrillo oder von letztens war es ganz lange hier, wie heißt er, Angel Garza? Und ich war so, bin ich jetzt irgendwie auf YouTube gelandet? Also das ist dann noch so ganz komisch, dass es jetzt bei The Zone läuft, aber ich finde es unfassbar gut, weil so Sky ist halt immer schwierig gewesen und so wie wir alle wissen, es gibt natürlich tausend Wege, sich das im Internet anzugucken, aber das ist auch halt nicht das Wahre oder sowas. Gerade jetzt so, wir leben jetzt ja schon in der, ich bezahle für meine Entertainment-Zeit und von daher finde ich es jetzt super, dass es auf so einem unkomplizierten Anbieter wie The Zone läuft.
Kostet im Jahresabo kostet 10 Euro im Monat und wenn du quasi monatliches Kündigungsrecht haben möchtest, kostet 12 Euro im Monat.
Ah, okay.
Und man hat natürlich da noch ein bisschen mehr drumherum, also Raw und SmackDown ist ja nicht das Einzige, sondern da gibt es natürlich auch noch ganz viel anderen Kram, Fußball. Wenn dann das alles wieder läuft, das ist ja aktuell so die größte Problematik. Wir haben gleich zwei TV-Themen jetzt hier eigentlich gleich zum Start und das andere TV-Thema ist, dass WWE eher erst gedacht hatte, es sollte ein großen Taping-Marathon geben, das war ja ursprünglich angedacht und jetzt heißt es auf einmal, dass ja relativ kurzfristig von Vince McMahon hier angekündigt worden ist, dass man wieder live senden würde und zwar schon ab der kommenden Woche und das soll wohl auch auf TV-Verträge zurückgehen, bei denen es nur, bei denen unter anderem als Klausel drin steht, dass man nur eine bestimmte Anzahl an pre-getapten Episoden von Raw und anscheinend auch von SmackDown senden darf. So, wir bekommen wieder Wrestling live. Ich weiß, dass David, glaube ich, hier mit einer der kritischsten Leute hier ist, was die ganze Problematik angeht. Deswegen frage ich ihn zuerst. Was hältst du davon, dass man das jetzt hier macht? Weil das hat natürlich auch den Punkt, der Rubel muss rollen, ne?
Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Weil gespoilert wird es halt eh nicht. Das hast du ja jetzt schon gemerkt, dass die Tapings wurden nicht gespoilert. Weil kein Publikum dabei ist und es sind eh nur eine kleine Anzahl an Leuten innerhalb der Segmente da. Und dann weißt du halt sehr schnell, wer es sein könnte. Das riskiert keiner. Ich weiß halt nicht, warum man es macht. Also es ist auch so halt, dass die TV-Verträge da sind, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mitarbeiter wäre oder halt ein Wrestler, würde ich auch denken, ist halt unnötiges Risiko, weil man könnte anstatt, dass man, wenn man es tapen würde, könnte man so sagen, komm, wir machen heute komplett für 3 Wochen für dich, danach kannst du wieder nach Hause, bleibst zu Hause bei deiner Familie. Jetzt muss man halt 3-mal rüberfahren, man wird ja extra in ein eigenes Hotel kommen, wo man nochmal isoliert gehalten wird und dann kommt man halt zum Performance Center, wo man halt wieder alleine sein wird, nur mit den Leuten, die das machen, dann wieder zurück. Ärztliche Prüfungen jedes Mal. Ich verstehe halt den Sinn dahinter nicht, außer halt die Verträge. Ich würde es halt so nicht machen, gerade als Arbeitgeber nicht.
Das ist eben ein Punkt, ne? Also auch da, Verträge sind Verträge, also die Verträge mit NBC, Universal und Fox, die stehen natürlich und da ist wohl eine fixe Anzahl an Live-Ausstrahlungen der Sendung im Jahr verankert, so hat es Dave Meltzer beim Wrestling Observer kundgetan, hat es eben erklärt. Und beispielsweise bei Raw sollen es nur 3 Raw-Folgen im Jahr sein, die vorab aufgezeichnet werden dürfen quasi und dann gesendet werden dürfen. Also mehr hat man da eben nicht, ne? Das sind 2 Sendungen aus Europa und eine eben zu Weihnachten. Mehr ist da quasi nicht drin verankert. Ich frage mich halt eben, ob man da nicht irgendwie eine, ja, so eine Art Alternative oder eine Kompromisslösung finden könnte. Ich halte das auch für sehr bedenklich, gerade was so die Motivation innerhalb der Company angeht, was die Sicherheit der Angestellten angeht. Und machen wir uns auch da nichts vor, wenn jetzt mal einer der Wrestler oder einer der Angestellten plötzlich positiv getestet werden würde, dann wäre da wirklich die sprichwörtliche Punkt, Punkt, Punkt am Dampfen. Also dann wäre wirklich ein Riesenproblem da plötzlich. Und dann da auch die Infektionsketten wieder nachzuvollziehen. Plötzlich hast du das ganze Roster in Quarantäne oder sowas.
Eine Sache muss man ja bedenken. Bei den Tapings kannst du es zumindest so machen, du kannst sagen, hier zwischen 10 und 11 sind dann die Wrestler da, wir machen die Segmente, ihr seid weg, danach kommen die Nächsten für die nächste Stunde. Bei einer Live-Show musst du halt alle vor Ort haben irgendwo.
Die sich auch zwangsläufig über den Weg laufen, also Backstage oder so ein Kram. Genau. Also das ist echt das Problem dabei. Und ich frage mich auch, das klingt doch wie eine Maßnahme, die den innerhalb der nächsten Wochen, sag ich mal, ganz, ganz böse auf die Füße fallen wird, / könnte. Also, weil wenn da doch da mal was passiert oder sowas, ich meine, man hat es ja schon so ein bisschen mit dem Mist, dass irgendwie krank zu Tappings aufgetaucht ist. Aber wie gesagt, stell dir mal vor, da taucht einer mit Corona auf, dann kannst du es vergessen. Und ich muss auch sagen, ich bin immer noch für eine Pause.
Also, ja, weil da kommen wir gleich nochmal in Fragen quasi drauf zu sprechen, weil da gab es auch sehr, sehr viel Input hier quasi von unseren lieben Hörern da draußen, die sich auch darüber Gedanken machen, die auch sagen, ja, mach doch mal Pause. Also, jetzt habt ihr WrestleMania geschafft, von mir aus Pre-Tape ein bisschen, gönnt aber den Leuten auch ihre Ruhe quasi. Und
aber Kai hat gerade einen super wichtigen Punkt gesagt, weil gerade durch das Live-mäßige, wenn sich alle über den Weg laufen, ja, wenn da einer Corona hat und dann halt Kontakte mit den anderen hat, dann kannst du halt das als WWE komplett knicken. Dann hast du halt, anstatt halt diese 2 Leute, die du in einem Taping-Segment hättest, plötzlich den kompletten Roster, der zu Hause bleiben muss.
Ja, so ist es. Das ist das Problem. Jemanden, den wir, also ich bin mir sehr sicher, dass wir in den kommenden Wochen noch häufiger darüber sprechen werden. Wir werden auch nächste Woche im Wochenend-Podcast nochmal separat quasi hier das ganze Thema behandeln. Was hat sich quasi seit dem Ausbruch der Corona-Krise in den letzten Wochen quasi alles getan? Wo sind Probleme aufgetreten? Welche Entwicklungen hat es gegeben? Da wollen wir drüber sprechen. Da sind der Kai und der Shaggy für eingeplant. Shaggy ja auch sehr unmittelbar davon betroffen als Veranstaltungsmensch irgendwo. Der kriegt das ja auch alles sehr hautnah mit, was da passiert. Und da wollen wir dann nächste Woche auch wirklich nochmal drüber plaudern, was das fürs Wrestling bedeutet. Ich habe gerade das schöne Stichwort ja über den Weg laufen angesprochen. Jemand, der uns allem Anschein nach nicht mehr über den Weg laufen wird, ist Bill Goldberg. Und da sind jetzt in der vergangenen Woche ja auch ein paar pikante Details zu der Vertragssituation aufgekommen. Zum einen, dass das WrestleMania-Match offensichtlich sein letztes Match gewesen ist und dass er kein Interesse mehr daran hat, seinen Vertrag zu verlängern und ja zusätzliche Matches zu bestreiten. Zum anderen aber, dass er wohl ja darauf gepocht hat, dass er den Fiend in Saudi-Arabien besiegen würde, damit sein Charakter als ja Kinderheld hier quasi bestehen bleibt und er nicht dem Monster zum Opfer fällt. Das ging einmal quer rum. WrestleZone hat darüber berichtet, andere Quellen eben auch. Kai, ich finde, damit hat man sich dann noch viel, viel mehr eigentlich hier in die Enge getrieben als ohnehin schon. Also das macht jetzt den guten Bill nicht unbedingt sympathischer und klingt auch erstmal so, als würden wir den nicht mehr wiedersehen.
Und kannst mir sagen, was du willst, aber im Endeffekt ging es ihm doch einfach nur um sich selber, oder? Also jetzt so nicht dieses, oh hier und ich muss für die Kinder da sein oder sowas. So die Promo kann er noch 17 Mal erzählen und auch irgendwie mit seinem Sohn da oberkörperfrei im Ring stehen. Aber ich glaube, letztendlich ging es einfach nur darum, so der wollte da jetzt nicht irgendwie schlecht aussehen. Also ist jetzt egal, ob es der Fiend ist oder ob es jetzt irgendwie ein Rollins oder keine Ahnung was gewesen wäre. Ich glaube, Goldberg hat einfach gesagt, nö, ich verliere jetzt nicht. Punkt aus. Und ob jetzt irgendwie die Brücken verbrannt sind, ganz ehrlich, wenn dann in 2 Jahren oder so, wenn dann wieder irgend so ein Scheich sagt, komm, hier, mach nochmal 3 Spears und einen schlechten Jackhammer, kriegst 1 Million, kriegst 3 Millionen dafür, dann wird er da auch wieder im Nebel stehen und irgendwelche Türen headbutten. Also von daher, je präsenter das ist, und sie haben es ja auch so in bei WrestleMania als krassen Fakt verkauft, so ja, in den letzten 4 oder 5 Jahren war irgendwie immer Lesnar oder Goldberg im WWE Universal-Titelgeschehen drin, haben das so als krasse Leistung verkauft, und da hast du halt genau gesehen, was das Problem ist. So, dass wir jedes Jahr WrestleMania irgend so einen Part-Timer da haben, der irgendwie hier nochmal sein Geld irgendwie mitnimmt, und dann heißt es wieder, ah ja, der ist jetzt weg, und dann ist er in 1, 2 Jahren wieder da. Das ist irgendwie immer nur eine Frage, wie viel Aufmerksamkeit können wir gerade damit generieren und stimmt das Geld? Von daher bezweifle ich, dass irgendwelche Brücken verbrannt sind, wenn ich ehrlich bin.
Ich glaube auch. Also ich glaube auch, dass da erstmal ein bisschen Ruhe jetzt herrschen wird.
Ist ja auch kein Mania mehr, ne?
Eben. Aber ich glaube auch dasselbe, was du gerade eben angesprochen hast. Ich glaube auch, dass man einen Goldberg in irgendeiner Form nochmal bringen wird. Aber ein Goldberg war schon immer jemand, der sein eigenes Business gemacht hat. Jetzt ist es hier eben noch mal sehr deutlich geworden, oder David?
Ja, es passt halt zu dem Goldberg, den man halt kennt. Und ich glaube auch, ich bin 1:1 bei Kai. Ich hasse ihn gerade dafür, dass er das mit dem Scheich gesagt hat, aber das wollte ich auch sagen. Dass spätestens, wenn halt irgendein Scheich wieder mit ein paar Millionen winkt, dann wird er halt wieder kommen. Und das Geld kann ganz schnell Brücken wieder aufbauen. Und Goldberg ging es auch, denke ich mal, ich kenne ihn persönlich nicht, aber ich glaube halt nicht, dass es ihm wirklich um dieses Superheld-Gimmick geht, sondern eher das immer so ein bisschen eigenes Standing, dass es eher darum ging, nach Undertaker und Co., dass er halt ja das Gefühl hatte, dass die Leute auf ihn herabsehen. Er hatte ja auch ein sehr gutes Ego, dass er dann eher sich dadurch selber stärken wollte. Dass es nicht mal darum ging, dass er Schaden nimmt, sondern er wieder sich selber stärken wollte, wieder on top sein und halt Anführungszeichen sein Gesicht wahren. Und da geht es halt weniger darum, ob er anderen Wrestler helfen kann oder der Company, sondern halt eher um das eigene Ego. Und ja, es ist halt eigentlich so wie immer, oder nicht? Also es hat sich durch die Meldung für mich nicht sehr viel geändert, sondern einfach, ja, er ist halt jetzt weg. Lief halt wohl anscheinend nicht so ideal, aber das hatten wir schon öfters. Und wenn die Kohle winkt, ja, dann macht WWE wieder mit Goldberg irgendwas.
Gehe ich auch von aus. Und all das, was du gesagt hast, ist richtig. Ich glaube aber, dass tatsächlich das so eine Mischung ist aus seinem eigenen Ego, seinem persönlichen Standing, was er irgendwie für sich braucht, gerade auch nach dieser Undertaker-Geschichte, die du schon angesprochen hast. Und aber ich glaube auch, dass ihm das wirklich wichtig ist, aber dass man das natürlich auch hervorragend hier als, also die Sache mit dem Superhelden-Gimmick, der Held für die Kinder und so, aber sowas kann man natürlich auch ganz hervorragend vorschieben irgendwo, um seine eigene Position zu legitimieren. Und das ist so ein Problem, was ich hier sehe. Ist natürlich alles Gerüchteküche. Ich kann einfach nur sagen, ich hoffe, dass wir erstmal jetzt einen Goldberg für längere Zeit nicht sehen, dass wir gerade im Vorfeld von WrestleMania einen Goldberg nicht mehr sehen. Und damit kommen wir zur nächsten Personalie, weil man kann so viele schöne kleine Punkte momentan so abzählen nach WrestleMania von Leuten, die wir nicht gesehen haben. Generell ist es ja sowieso so gewesen, dass man hier so ein bisschen den Übergangs Raw und SmackDown After Mania gehabt hat und nicht so den großen Knall, nicht so einen großen Neustart, wie wir es vielleicht in den letzten Jahren gehabt haben. Jemanden, den wir auch nicht gesehen haben, ist ein John Cena. Firefly Funhouse Match haben wir ausgiebig diskutiert und ein John Cena hat dann auch einige, wie soll ich sagen, unheilschwangere Tweets abgesetzt. Er hat beispielsweise getwittert: All things end. When it's time to leave, leave them guessing. Und dann auch noch sowas wie Uncertainty brings about many challenges. One of the toughest, most important challenges we face each day is to be our best selves. It's a challenge, certainly worth the effort. Also da geht er auch sehr in sich. Und wir haben auch schon hier ein paar Tweets von euch da draußen bekommen. Da hieß es auch, ja, es war doch eigentlich jetzt hier der Karriereabschluss von John Cena, auch wo er dann am Ende verschwunden ist. David, glaubst du, wir sehen John Cena erstmal nicht mehr? Sehen wir ihn nochmal überhaupt bei WWE? Er soll jetzt ja erstmal bei Dreharbeiten sein, aber soll auch gerüchteweise für WWE durchaus weiterhin offen sein.
Auch der Punkt ist, wie bei Goldberg, für mich hat sich da jetzt nicht wirklich was geändert. Zwar war das alles so inszeniert, dass man sagen kann, wäre ein gutes Ende, kann man gut mit leben. Er wird jetzt gerade erstmal Dreharbeiten machen. Es wird auch ein bisschen davon abhängen, wie halt Fast and Furious einschlägt. Das ist halt schon eine große Chance jetzt für ihn, da noch mehr ins Filmgeschäft einzusteigen. Und er ist halt gefragt. Er braucht die WWE nicht zwingend. Aber John Cena ist halt wie ein Undertaker. Wenn Vince anruft und sagt, wir brauchen dich, kannst du sicher sein, dass er wiederkommt. Und so sehe ich das halt auch, dass er vielleicht bei WrestleMania jedes Jahr dann als Attraction wieder kommt und irgendwie ein Match haben wird oder eine Kurzfehde und dann wieder weg oder halt alle paar Jahre, aber den sehen wir auf jeden Fall wieder im Ring.
Kai.
Ja, also wir haben ja schon alle häufiger gesagt, wir hassen dieses Part-Timer-Gehabe oder sowas, aber da muss ich jetzt wirklich sagen, da bin ich gerade eher so ein bisschen Team-Doppelmoral. Ich würde schon gern haben, dass ihr also irgendwie mit einem vernünftigen Aufbau Cena noch alleiniger Rekordhalter der Championships wird. Ich glaube, was wären es dann 17 Mal? Ich glaube, jetzt ist er mit Ric Flair 16 Facher, ne?
Yes.
Und sind gleichgezogen. Ich würde es irgendwie einem John Cena gönnen, wenn er alleiniger Rekordhalter werden würde. Weil er doch schon über viele, viele Jahre sehr viel für die WWE gemacht hat. Und ich glaube auch dieses, er hatte auch gut die Fackel an Roman Reigns abgegeben, in diesem vom Fans gehasst werden. Also, weil jetzt freuen sich ja Leute, wenn Cena da ist. Man sagt so, ach, guck mal, da ist er. Und alle sind so, ha, weiß noch, wie scheiße wir dich finden. Und Cena so, ah, Mann, ihr habt mich richtig gehasst damals. Und jetzt mag man sich so irgendwie.
Aber er legt sich ja auch hin. Also, er hat ja jetzt zum Beispiel das Match ja auch verloren, um Fiend
zu machen. Ja, aber er hat es auch in langer Zeit nicht gemacht, ne? Also, so.
Nein, aber jetzt mittlerweile ist halt der Status von mir das Gefühl, deswegen.
Ja, wo du sagst,
das so ein bisschen anders als zum Beispiel bei Goldberg oder beim Lesnar.
Das ist wahr.
Dass Cena halt wirklich eher, wenn halt Vince sagt, ey, die Company braucht dich, um beispielsweise, dass der das halt machen würde.
Ja, das stimmt. Also,
wobei sich ein Lesnar natürlich auch jetzt diverse Male schon hingelegt hat. Also ja, zuletzt vor einer Woche, ganz genau zu sein.
Ja, das stimmt auch wieder.
Aber ich sehe es genauso. Ich sehe es genauso wie ihr. Aber ich glaube, dass ein John Cena den 17. Titelgewinn, dass wenn WWE ihm den geben wollen würde, ich hoffe, dass er jemand ist, der sagt, nein, ich möchte das nicht. Allein, weil er diese Verbundenheit auch zu den Traditionen hat. Und ich schätze ihn da so ein, dass er sagt, nee, ich brauche das nicht. Also wozu brauche ich denn jetzt diesen großen Sieg noch oder diesen Rekord? Ich glaube, dass er sich da rausnehmen wird. Vor allem, wenn man dann eventuell auch sieht, ob er, also würde ihm das jetzt wirklich noch was bringen? Würde das was an seinem Standing ändern? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Und das wäre einfach nur so eine Plakette quasi noch oben drauf. Und dann ist er, glaube ich, eher jemand, der sagt, nee, dann soll Ric Flair das bewahren. Weil
Ric Flair den Rekord holen.
Ja, aber weil Ric Flair quasi die Basis für all das gelegt hat, was alle anderen jetzt sind, sozusagen.
Er braucht den Titel ja auch nicht zwangsläufig. Die letzten Male, wo er aufgetreten ist, ging es ja auch nie um Titel.
Das ist also natürlich jetzt wahr.
Bei Fiend oder vor Undertaker, da spielt den Titel keine Rolle. Das war einfach nur Attraction.
Ja. Genau das und den Namen bringt er mit und ich denke auch, dass wir da noch also wir werden auf jeden Fall noch mal häufiger sehen, eben in diesen Special Attraction Matches. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man mit ihm noch mal so eine Titelfehde macht, aber dass er dann eben am Ende verliert quasi, dass man da noch mal so einen letzten Run hat, der emotional aufgeladen wird. Das wäre mein Wunsch, ehrlich gesagt, dass man das noch mal versucht irgendwie aufzubauen und dann verliert er eben und dann sagt er, gut, dann hat es jetzt eben nicht sollen sein, das war's für mich und dann zieht er sich wirklich zurück. Ob das dann so passieren wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube auch, dass wir ihn nochmal sehen werden. Noch jemanden, den wir nicht gesehen haben, neben dem Undertaker, weil ich mich auch nicht davon gerechnet habe, genauso wie bei AJ Styles, und die hat man ja so ein bisschen alle rausgezogen. Jemand, der neulich mal erwähnt worden ist, ist ein Roman Reigns. Und das wollte ich eigentlich erst zum Ende des Podcasts irgendwie besprechen, aber das passt jetzt hier gerade so gut in die in die Kategorie hier. Und Kai hat ja gerade schon gesagt, der gute John Cena hat so ein bisschen die Fackel an der Unbeliebtheit, also die Pechfackel quasi, an Roman Reigns weitergegeben. Roman Reigns wurde bei SmackDown nicht einmal erwähnt. Also der war quasi gar nicht existent. Und dafür, dass er vor, naja, ich sag mal, 10 Tagen noch im Main Event angekündigt ist zu WrestleMania, finde ich das schon ein bisschen obskur, ehrlich gesagt. David, glaubst du, man nimmt den jetzt einfach so komplett raus? Zum einen, weil das so dieses Unmittelbare der Corona-Krise irgendwie symbolisiert? Oder, weiß ich nicht, was macht man mit Roman Reigns jetzt gerade?
WWE wird das machen, was sie halt immer machen bei Problemen, totschweigen. Corona gibt es nicht, das Wort darf nicht fallen. Wie du halt sagst, Roman Reigns wäre halt ein Bezug dazu. Ich glaube, man wird einfach Roman Reigns nirgends erwähnen, bis halt das vorbei ist, Publikum wieder da ist und er dann zurück ist. Das war's.
Das denke ich auch. Kai, hat dich das gewundert, dass man ihn hier nicht irgendwie anspricht in irgendeiner Art und Weise?
Nee, das ist so diese typische WWE-Manier, oder? Also einfach so Sachen, wenn sie nicht mehr so sind, wie sie noch vor einer Woche waren, gar nicht erst erwähnen und dann so tun, als wäre es schon immer so gewesen. Also von daher, die Sache ist, ich glaube, dass mit diesem Corona, das wird jetzt ja noch relativ lange so gehen. Also jetzt auch, das wird sich auch nicht im nächsten Monat oder zwei klären. Die Frage ist jetzt, werden wir jetzt WWE 5 Monate ohne Roman Reigns haben? Also das, weil die Situation wird ja erstmal nicht besser. Nur, du wirst halt mehr Infizierte kriegen, klar, Leute genesen auch, aber kann sich auch nicht sagen, ja, WrestleMania bin ich raus, aber jetzt ist die Situation ein bisschen schlechter geworden. Wir tapen jetzt live mit x Leuten Backstage. Jetzt bin ich wieder da in 2 Monaten. Also,
nee, der wird so lange wegbleiben. Ja, also, ich denke mal, der wird auch so vernünftig sein, weil der gehört ja zur Risikogruppe schlechthin.
Ja, deswegen, aber ich meine ja, dann werden wir jetzt wirklich lange, lange, lange keinen Roman Reigns haben.
Ja. Gehe ich von aus. Also ich gehe davon aus, dass, wenn ihn da quasi, oder dass er sich da erstmal rausnimmt. Ich bin auch gespannt, ob das irgendwelche Konsequenzen für ihn haben wird, persönlicher Natur.
Wäre frech, wenn ja.
Ja, aber du weißt.
Das glaube ich nicht, weil die WWE würde so einen Shitstorm kriegen, weil die Leute wissen es ja.
Ja, ja, klar.
Auch wenn die es verschweigen, aber die Leute wissen es und spätestens, wenn die das versuchen würden, wenn das irgendwie rauskommen würde, das wäre so ein PR-Super-GAU, da ist Saudi in den Kindergarten gegen.
Na, also zuletzt hat WWE nicht gerade dafür geglänzt, dass sie Super-GAUs irgendwie umschiffen würden.
Das ist
wahr. Gespannt. Auf jeden Fall sehe ich es halt auch so, dass wir Roman Reigns erstmal nicht mehr sehen werden, weil das hat sie jetzt ja auch schon angedeutet, Titelfehde. Bei SmackDown dreht sich jetzt um Braun und Bray Wyatt, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Gehen wir aber erstmal nochmal ganz zurück, gehen wir erstmal zu Raw. So, und da gleich ein Main Event, weil das war auch ein etwas kurioser Aufbau. Da hat man quasi an WrestleMania angeschlossen, hat einen Drew McIntyre nochmal in die Halle kommen lassen zum Interview und dann tauchte ein Big Show plötzlich auf und hat hier einen Drew McIntyre rausgefordert. Und Drew McIntyre hat erstmal gesagt: So, nee, ich hab ein Match gegen Brock Lesnar in Knochen, ne? Ja, ich werde nicht nochmal antreten. Und hat sich dann so weit reizen lassen, irgendwie nach einer Ohrfeige, dass es dann doch ein Match zwischen Drew McIntyre und Big Show gab, wo erst ein McIntyre gut gelitten hat, sage ich mal, und dann am Ende aber den Body Slam Heard Around the World gezeigt hat und dann eben zum Abschluss noch den Claymore. Kai, wie hast du das hier gesehen? Hat das wirklich einem Drew McIntyre geholfen? Ich fand diese Sache mit, übrigens, kurz nach der Show holen wir einen Drew McIntyre noch mal raus, fand ich schon merkwürdig. Und auch, dass ein Drew McIntyre erstmal gar nicht antreten wollte, hat für mich nicht zu dem Fighting Champion gepasst, der anscheinend ja sein wollte.
Ja, ich glaube, da wollte man einfach dieses darstellen, okay, der ist gerade kaputt, der hat gerade gegen Lesnar gekämpft im Main Event von Mania und so wird er seinen Moment genießen. Und dann ist dieses, ja, aber wenn man mich Feigling nennt, so, dann geht es hier rund. Also dieses,
keiner nennt mich feige Sau.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, das war wieder zurück in
den Zug. Genau, war die Kurve mit Chicken und dann geht's ab. Genau. Nee, aber das ist doch also das Typische. So, dann in WWE-Promos, dann musste jemand irgendwie nur das Wort Coward benutzen und so, oh, jetzt haben wir ein Match. Und ach ja.
Ja gut, es war die Ohrfeige, die ihm letztlich dazu gebracht
hat. Ja, nein, aber ne, das ist ja im Endeffekt das Gleiche. Und also letztendlich, ich glaube, es ging darum, Big Show hat eine Show auf Netflix und man wollte vielleicht nochmal Big Show zeigen. Das war so ein bisschen,
glaube ich auch,
das Gefühl, was ich dabei hatte.
Ja. David, wie siehst du hier die Sache? Wie gefällt dir ein Drew McIntyre jetzt? Also, ich glaube, alle freuen sich darüber, dass er Champion geworden ist, auch wenn man sich so die Tweets anschaut, gerade hier aus Europa, UK, Schottland natürlich im Speziellen, da ist die Begeisterung groß. Ich habe ein bisschen Angst dafür, dass er ein bisschen zu soft wird, ehrlich gesagt. Das ist so meine größte Befürchtung bei Drew McIntyre gerade.
Ja, das hast du aber oft bei Babyfaces. oder Babyface ja. Champions, dass die dazu neigen bei WWE sehr soft und gerne auch mal lustig rüberzukommen. Ich fand übrigens bei dem Segment, erstmal bin ich bei dir, es war total surreal, dass man halt nach WrestleMania alles vorbei und dann, ah, da kam jemand noch mal raus und denkst so, nee, warte mal, eigentlich würdest du doch so ein Segment Backstage machen. Da hätte mir im Übrigen Angriff besser gefallen, weil hier fand ich das von der Promo her ein bisschen strange, von wegen, ja, ich weiß, was du vorhast, nee, nee, vergiss es, unter keinen Umständen, ich habe keinen Bock. Dann eine Ohrfeige, ja, okay, komm, lass mal machen. Wo ich dachte so, sei doch so ein Gradliniger, wo einfach zu seinem Wort steht, klar, ist normales Wrestling-Booking, aber da störte mich schon. Es hat halt für mich, du, nicht geholfen. Es war halt eher für mich dafür da, ein bisschen für Big Shows, Netflix-Ding, Werbung zu machen. Ich hätte halt einen Champion ein bisschen anders eingesetzt. Gerade ein Champion, worüber sich halt eigentlich jeder gefreut hat, dass er den Titel hat, dass dann gleich vielleicht eine richtige Gefahr aufkommt oder einfach Kontrahenten und dann wirklich dieser schottische Bulle, der halt alle niederhaut, die sich in den Weg stellen. Also das möchte ich eigentlich lieber sehen als jemand, der nett ist oder halt noch freundlich schaut, dann steht er im Ring und sagt, nee, ich möchte nicht.
Ja.
Natürlich ist es nachvollziehbar, es passt halt einfach nur nicht zu diesem Charakter und vor allen Dingen, wenn du schon sagst, ich möchte nicht, dann steht zumindest dazu und dann so, ja, komm, lass doch.
Ich finde,
hat für mich nicht gepasst alles.
Ja, für mich auch nicht. Also Match war irgendwo okay, aber für mich hat das auch nicht funktioniert, weil ich finde dann auch, also das Match war jetzt auch nicht so lang, klar, es gab F5s und German Suplexes und so, aber da sollte er doch eigentlich eher sagen, hier so, ja, weißt du, ich will hier, ne Lesnar war nie da und hat nie, den Titel nie verteidigt. Ich bin das genaue Gegenteil. Du Riese kommst raus, kein Problem. Ich mach mein Wort wahr und wir stellen uns jetzt hier zusammen in den Ring und ich mach dich platt. Und dass er dann einsteckt und am Ende erst gewinnt und da auch ein bisschen leidet, das finde ich dann vollkommen okay. Aber dieses erstmal, nee, ich will nicht und sich so ein bisschen zieren, das hat mir nicht gefallen. Also ich hoffe auch, dass man hier mit Drew McIntyre diese Aggressivität beibehält, auch dieses Temperament, was er selber angesprochen hat und diese Ecken und Kanten, die der Charakter eigentlich so hat, das muss man stärker betonen, als das bis jetzt passiert ist. Ich hoffe, das passiert in den nächsten Wochen. So, nächster Punkt. Wir haben ja heute sehr, sehr schematisch hier. Egal. Wir haben jemanden zurückkehren sehen, beziehungsweise wir haben einen Draft gesehen. Es gab Apollo Crews plötzlich, weil es gab ja noch Draftpicks. Und da ist ein Apollo Crews plötzlich bei Raw gelandet. Übrigens 4 Jahre, nachdem er beim Main Roster bei Raw After Mania debütiert ist. Und er durfte dann gleich ein ewig langes Match, 28 Minuten, gegen Aleister Black bestreiten. Kai, war das einfach nur ein Filler, dass man ein gutes Wrestling-Match hier auf der Karte hat und ein bisschen Zeit rumgekriegt hat? Das, oder glaubst du, man baut sich hier wirklich was mit Apollo Crews auf?
Das war 100%ig, lege ich mich komplett fest, nur Time-Wasting. Also ich glaube, auch in dem Match hast du irgendwie alle 10 Minuten einen krassen Werbeblock. Das war einfach nur, um irgendwie Zeit zu füllen, um nicht wieder ein Iron-Man-Match, was eine Stunde geht, zu zeigen.
Gauntlet-Match.
Ja, genau, oder ein Gauntlet-Match zum Beispiel, oder ein Chamber-Match, oder einfach mal einen ganzen Rumble. Ja, also das, mehr war das jetzt nicht. Weil kannst du nicht erzählen, dass ein, also das macht ja auch keinen Sinn, meiner Meinung nach, dass ein Aleister Black irgendwie gegen mehrere Gegner ein Black Mass zeigt und dann ist da finito und dann auch ein Lashley in, was war es, 6, 7, 8 Minuten besiegt, aber dann 28 Minuten gegen Apollo Crews kämpfen muss. Also das war einfach nur Zeit totschlagen, damit du irgendwie auf deine Sendezeit kommst.
David, wie siehst du das Standing von Apollo Crews jetzt?
Genauso wie vorher. Das ist halt, ja, es fühlte sich halt für mich genauso an, wie Kai es sagt, dass es halt ein Filler war, wo man halt sagt, wen haben wir denn, die halt nicht unbedingt in der ernsthaften Fehde stecken könnten? Ja, die beiden, die werden auch ein gutes Match abliefern. Ich fand das Match vollkommen okay.
Absolut.
Und da ist halt eine sichere Nummer, wo man halt sagt, okay, wie können wir jetzt diesen großen Block füllen, wo wir halt gar keine Ideen haben? Wobei ich sagen muss, ich persönlich fand eh, dass dieses Jahr Raw und SmackDown, hätte ich es verpasst, hätte ich jetzt nichts verpasst. So rum. Also ich hätte halt nichts Wichtiges übersehen, weil es gab halt keine riesigen Entwicklungen. Ich hatte halt das Gefühl eher, ja, was machen wir jetzt nach WrestleMania? Rewind, ein bisschen füllen, wir müssen ja irgendwie die Zeit vollkriegen und so fühlte sich dieses Match an. Das war halt ein Paradebeispiel. Aber es hat halt Spaß gemacht zu gucken, es war okay. Aber es hat halt nicht wirklich Sinn gehabt, um irgendwas aufzubauen.
Ich auch so. Auch gerade im vorherigen Verlauf des Aufbaus eines Aleister Black passt halt auch nicht dazu, wie gerade Kai gesagt hat. Aber wrestlerisch absolut okay. Ich würde mir so ein bisschen wünschen, dass man mit Apollo Crews irgendwas macht, aber ich sehe es halt nicht. Also da ist ja auch keine Charakterentwicklung drin, sondern er ist genau derselbe Typ, der macht irgendwie Spaß, man freut sich, wenn man ihn sieht, aber da fehlt eben auch irgendwie die Connection, da fehlt der Charakter und das ist irgendwie noch nicht da und einfach nur so ein Match hier mal hinzuschmeißen, ist zwar schön, aber dann eben auch nichts, wo ich sagen würde, Mensch, das ist jetzt ein Grund einzuschalten.
Um Punkt vorzugreifen, hättest du übrigens auch Apollo Crews genauso gut in das neue Tech-Team stecken können, was wir jetzt haben, genau. Mit Cedric Alexander und Ricochet.
Eigentlich traurig.
Und es ist ja so ein bisschen dieses, ah, geht daraus was? Und ich nehme es direkt vorweg, also komplett negativ heute auch übrigens. Nee, das sind zwei Typen, die ein bisschen flippy sind. Und haben gesagt, ja, komm, pack's jetzt zusammen. Kofi Kingston, Evan Bourne, Airboom, komm, pack's jetzt zusammen. Das ist so dieses, also ich habe das Gefühl, dass wir in letzter Zeit relativ häufig diese Tech-Teams haben. Du weißt nicht, was du machen sollst. Du weißt nicht, was du machen sollst. Ihr kämpft ungefähr gleich. Ihr seid ein Tech-Team. Und das haben wir jetzt auch wieder. Also klar, vielleicht kann daraus irgendwas Großes werden. Wir hatten ja auch immer mal irgendwas, wo gesagt wird, ah, pack's Sheamus und Cesaro zusammen. Aber die hat nämlich eine Story vorher. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwie ein großartiges Tech-Team wird. Wäre schön, wenn ich falsch liegen würde, weil ich es auch einem Ricochet gönnen würde und auch ein Alexander ziemlich cool ist. Aber ich glaube, das ist, wie Olaf schön geschrieben hat, nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme der beiden.
Ich habe es auch lustigerweise Team Doghouse genannt, weil ja beide so ein bisschen erst gepusht worden sind und dann hat hieß es ja bei beiden so ein bisschen, dass man da so das Interesse dran verloren hat oder nicht das gesehen hat, was am Anfang irgendwie da gewesen ist und dann hat man sie fallen lassen. Ich weiß nicht, ich finde die als Team ganz geil irgendwo.
Ja, natürlich, weil sie halt flippig Shit machen, aber.
Ja, genau. Und die würden für mich gut als Babyface-Team erstmal funktionieren, um da von mir aus auch erstmal irgendwie so ein bisschen die Tag-Team-Szene aufzufüllen. David, wie siehst du das? Also grundsätzlich bin ich da, ich bin nicht ganz so negativ wie Kai. Ich sag, gucken wir mal, wo der Hase hier langläuft, weil das sind zwei gute Leute.
Ich glaube, Kai möchte auch gern gucken, wo der Hase dann langläuft, aber das Problem ist, wir kennen es halt einfach zu oft von der WWE, dass genau solche Konstellationen, zwei Wrestler, wo wir gerade absolut keine Ahnung haben, was wir jetzt mit denen machen sollen, komm, Tag-Team, weil ihr kämpft halt ähnlich, wird auch unterhaltsam sein, keine schlechten Matches, aber das ändert halt nichts daran, dass genau dasselbe Problem da ist wie bei Single-Wrestlern, also bei den beiden vorher als Single-Wrestler, die haben halt keine Booking-Ideen, was ein Charakter ansteht oder angeht und einfach keine Entwicklung, keine Idee, was halt daraus jetzt entsteht, was ist die Motivation, selbst wenn die Champion werden würden und das traue ich WWE zu, weil es gibt einfach so viele Champions, die random kurz den Titel haben, das hilft denen halt nicht. Also ich sehe halt wirklich dieser Name Team Doghouse im Dokument, was du geschrieben hast, das passt halt schon, die sind jetzt halt nicht im Doghouse, weil die schlecht sind, sondern einfach, weil die weiter absolut keine Ideen haben, die setzt du halt kurz ein, weil unterhaltsam ist so ein bisschen Status Kofi Kingston damals.
Ja, das stimmt. Aber andererseits hat man bei Raw jetzt auch nicht mehr so viele Tag-Teams. Ne? Auch nach der Verletzung von Rezar jetzt AOP quasi auch erstmal raus. Bis der wieder fit ist, wird auch noch ein bisschen dauern. Wir haben die Street Profits, klar, wenn Andrade wieder da ist, dann kann man quasi so eine Art größere Gruppierung um Selina Vega bauen. Und mal sehen, wie lange Austin Theory wirklich noch irgendwie dabei bleibt. Und wir haben natürlich auch noch die Viking Raiders und den OC irgendwo dabei. Aber bei Raw ist, was Tag-Teams angeht, gerade relativ mau. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass die beiden da ganz gut reinpassen würden. Alles, was fehlt, ist eben Charakter. Einfach nur zwei Jungs hier reinschmeißen und hoffen, dass es funktioniert, geht natürlich nicht. Die beiden müssen auch irgendwie Promo-Zeit bekommen. Die müssen irgendwie für mich auch ein gemeinsames Outfit bekommen, weil derzeit, nach diesem ersten Match, was wir jetzt gesehen haben, sitzt halt einfach nur zwei Singles-Wrestler, die man hier zusammengeworfen hat. Punkt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man mit denen hier eben was anderes vorhat. Einfach weil wir haben nicht so viele und die haben nichts zu tun. Lass mal zusammen ein Team, vielleicht wird was draus. Nach dem Motto, wir werfen es einfach mal an die Wand und wenn es kleben bleibt, dann haben wir auch nichts verloren. Jetzt überlege ich gerade, wie wir weitermachen. Lass mal hier noch mit den weiteren Debüts quasi und Redebüts weitermachen. Also, wir haben das, was ich schon bei WrestleMania, glaube ich, angesprochen habe, die Sache mit Bianca Belair und den Street Profits gegen Austin Theory, Angel Garza und Zelina Vega. Das haben wir jetzt direkt in einer Raw-Folge bekommen. Ich habe gedacht, das zieht sich ein bisschen, aber ne. Also, wir hatten direkt ein Einzelmatch, wir hatten ein Six-Person-Match. Ich muss sagen,
genau, ein Two-Match.
Wir hatten auch ein Two-on-Two-Match, wir hatten alles.
Wir hatten alles auf einmal, genau, über Wochen verteilt.
So viel übrigens zum Thema Time-Wasting, ne? Und wir müssen irgendwie Zeit totschlagen. Da hast du es auch ganz, ganz krass gemerkt, fand ich.
Ja, aber
volle Lotte.
Ja. Aber ich finde, dass eine Bianca Belair kommt für mich gut rüber. Also die Aktionen, die sie da gezeigt hat, auch der Auftritt, klar, ohne Publikum, nicht ganz so geil. Aber ich finde trotzdem, dass die eben sehr, sehr viel mitbringt, um hier bei Raw irgendwo eine größere Nummer zu sein. Und natürlich auch jetzt mit Charlotte, die wahrscheinlich ja häufiger bei NXT sein wird, kann man da eben einen anderen Weg gehen. David, was sagst du jetzt zum Raw-Debüt von Bianca Belair? Hat dir es gefallen?
Es war okay. Ja, was soll man da großartig sagen? Du musst halt bedenken, wenn er jetzt War After Mania Crowd gewesen wäre, dann wäre das vielleicht ein ganz anderer Impact. So war es halt einfach, gerade weil man das kurz vorher bei WrestleMania gesehen hatte, ja, ist halt da. Und dass sie was kann, das steht ja außer Frage. Sie wird auch, denke ich mal, relativ schnell auch als eine der etablierteren oben mitspielen. Also ich denke mal, Shayna gegen Becky wird halt noch eine Weile wahrscheinlich gehen. Aber dann steht halt sie als Nummer 3 dahinter für mich und passt ja dann auch. Aber Debüt, hatte das jetzt einen riesen Impact? Das war halt, dadurch, dass du es halt bei WrestleMania gesehen hattest, in ähnlicher Form, nur halt jetzt in 3 Varianten dann noch, war das halt irgendwie gleich. Also es war nicht so die Mega-Surprise oder so.
Das stimmt. Gebe ich dir recht. Jemand anders ist noch wieder zurückgekommen. Das war Nia Jax. Und die hat erstmal Deonna Purrazzo hier zerlegt. Siehst du hier eine Neuentwicklung der Raw-Damen-Division? Weil mit Bianca Belair und Nia Jax jetzt direkt wieder 2 etablierte Kräfte ja neben Shayna und Becky ja plötzlich wieder da sind.
Also ich finde es erstmal gut. Also jetzt einfach persönlich habe ich Nia Jax nicht vermisst, weil ich die irgendwie langweilig finde. Aber das sind ja schon mal 2 gute Namen, mit denen man auch arbeiten kann. Weil wir auch häufig beklagt haben, oh, hier eine Becky, die hat ja schon so viel durch und irgendwie ist das alles das Gleiche. Und ich sag mal, also noch ein Match gegen Shayna Baszler, da spricht echt nichts gegen, meiner Meinung nach. Das habt ihr ja auch gesagt bei Mania und dann kann ich eure Meinung auch akzeptieren.
Da haben wir ja Glück gehabt.
Ja, genau. Und wenn du jetzt irgendwie noch eine Becky gegen eine Nia Jax stellst, die dir ja eh die Nase gebrochen hat damals, das ist auch ein Match, mit dem ich gut leben kann. Und ich glaube, da könnte auch der The Man-Charakter aber daran wachsen, weil ja Nia Jax schon eher so ein bisschen so ein Beast ist und jetzt nicht so locker platt gemacht werden kann von einer Becky, die da so ein bisschen als Monstergegner dargestellt wird. Das finde ich dann eigentlich ganz passend. Und auch eine Bianca Belair auf kurz oder lang gegen Becky wird auch definitiv ein gutes Match, weil wir alle wissen, eine Bianca Belair, die kann halt wrestlen, ne? Also ist das eigentlich ganz schöner, frischer oder im Fall von Nia Jax neu aufgewärmter Wind für die Damendivision.
David.
Ja, was Kai sagt. Es ist heute erschreckend. Ich sag das wahrscheinlich noch öfters, aber es ist halt so. Es ist eine Auffrischung für die Division. Man kann andere Fäden positionieren und aufbauen. Nia Jax möchte ich halt nicht zu lange wieder als Gefahr sehen, sondern eher als Monster, das halt kurzzeitig Gefahr ist und danach wieder tiefer fällt in der Rangliste. Bianca Belair hingegen, da hätte ich nichts gegen eine lange Fäde gegen Becky. Aber jetzt muss erstmal bei Shayna und Becky weitergehen. Da fand ich zum Beispiel die Becky-Promo bei War einfach. Also ich möchte halt eigentlich, dass da irgendwas weiter passiert.
Ja. Ja, aber ihre Promo, die fand ich auch sehr improvisiert. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört, weil da viele Ms und Ös irgendwo drin waren. Das wirkte nicht so rund, wie wir das schon mal gesehen haben. Ich weiß nicht genau, woran das lag. Vielleicht war es wirklich ein bisschen ad hoc irgendwo. Das hat mich persönlich jetzt nicht so zu 100% überzeugt, muss ich sagen. Aber naja, Shayna fand ich da hingegen deutlich intensiver da in dem Post-Match-Segment, was wir da gesehen haben. Das hat mir ganz Stückchen besser gefallen, war ein bisschen mehr Power dahinter. Ja, ich sehe es aber auch so, dass das auf jeden Fall notwendiges, frisches, neues Blut irgendwie für die Damendivision bei Raw ist, gerade eine Bianca Belair. Hat sich stark verbessert. Wir haben es gesagt, bei NXT haben noch so ein bisschen die absoluten Standout-Performances hier gefehlt, auch wenn die letzten wirklich gut gewesen sind. Aber ich habe das Gefühl, dass sie da jetzt inzwischen auch wirklich auf der nächsten Ebene gelandet ist. Und Nia Jax, ich weiß, dass da die Meinungen sehr weit auseinandergehen, auch wenn man sich so die Kommentare natürlich mal durchliest, hier immer das Wort unsicher fällt ja da sehr, sehr oft. Ich halte die trotzdem für einen guten Farbtupfer innerhalb der Damendivision. Und deswegen bin ich da ganz glücklich drüber, eigentlich, dass man jetzt hier nochmal den Fokus mehr drauf setzt und dass man jetzt hier auch nochmal 2 neue Gesichter hat, einfach damit man auch Abwechslung wieder drin hat. Und das war ja absolut notwendig. Mir tat es ein bisschen leid für die Deonna Purrazzo, dass die das so auf die Nase bekommen hat. Naja. Eine Fehde, die offensichtlich auch noch fortgesetzt wird, ist hier die Geschichte mit Kevin Owens und Seth Rollins. Kai, das ist ja eigentlich so deine Fehde hier, oder? Also, weil das die, riecht ja alles danach. Und Seth Rollins jetzt auch plötzlich noch ernster, als das vorher gewesen ist, hat hier ja einen sehr klaren Sieg bei Raw davongetragen. Kevin Owens hat nochmal bekräftigt, dass er weiterkämpfen würde. Geht weiter, oder?
Ja, geht weiter. Aber das haben wir uns auch gewünscht, ne? Ja. Wo wir gesagt haben, da steckt auf jeden Fall noch einiges drin in der Fehde. Finde ich gut, wirklich. Ich bin riesengroßer Fan des Seth Rollins-Charakters momentan. Ich mag das, wie er aufgebaut wird. Ich mag, wie er redet. Ich finde, der macht das alles fantastisch. Da habe ich aber auch ganz klar gerade die Fanboy-Brille auf. Aber das ist mir auch egal, weil ich klammere mich an jeden Strohhalm, den ich momentan habe. Von daher gerne, gerne mehr. Ich muss auch sagen, ich habe es überlegt. Ich würde es gar nicht so schlecht finden. Ich meine, wir hatten es zwar schon mal, aber jetzt so Blick gen Horizont. Ich würde einen Rollins als Money in the Bank-Sieger nehmen übrigens, ne?
Das wollte ich eigentlich erst nachher machen. Aber ja, die könnte ich mir halt eben auch vorstellen. Allein auch, um das Match aufzuwerten quasi. Ne? Also da kann man ja schon ordentlich was machen, wenn du beide hier reinstellst. Vielleicht auch beide, die sich da quasi selber aus dem Match nehmen.
Ja, wäre auch Rivalität. Schön für die Feder. Also macht ja auch das Mann, das wäre mal so richtig gutes Storytelling, oder? Das ist man gar nicht mehr gewohnt. Also, das würde ich echt cool finden. Also, es gibt generell, können wir ja nachher nochmal irgendwie drüber reden, wenn wir auch in Zukunft noch machen. Es gibt generell so ein paar Namen, wo ich sagen würde, ach, der als Money in the Bank-Sieger, ja doch, da würde ich mich freuen. Und Rollins ja. Ist definitiv einer davon.
Ja, wir machen gleich nochmal einen kleinen Ausblick auf Money in the Bank. Da haben wir ja auch schon bei WrestleMania drüber gesprochen, angekündigt, inzwischen offiziell quasi von dem Start von Baltimore abgesagt. Also sprich, da wird es nicht stattfinden und wahrscheinlich wird es dann eben Performance Center sein. Und es gibt ja auch schon die ersten Wrestler, die sich hier dafür ja angekündigt und in die Reihe gestellt haben für Money in the Bank. Sprechen wir gleich noch drüber. David, willst du noch irgendwas zu Seth Rollins und Kevin Owens sagen?
Alles, was Kai sagt, er hat es ja richtig gesagt und ich bin auch bei euch. Eigentlich musste das Money in the Bank Match dafür nutzen, irgendwie zu machen, dass einer den anderen das kostet oder beide am besten sich gegenseitig die Chance wegnehmen und es dann den richtig großen Payoff gibt.
Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, einen schönen großen Bump zum Ende, also ein schöner Sturz durch die Tische oder sonst irgendwas. Da sieht man ja auch zuletzt, dass, also ich finde, das Leitermatch bei WrestleMania hat es ja gezeigt, dass die Wrestler gerade auch, die geben ja auch wirklich alles derzeit, um da irgendwie das Maximum rauszuholen und um da auch gerade das Maximum aus so Gimmick-Matches vor leerer Halle irgendwie zu erreichen. Kann ich mir vorstellen, das würde ja super zur Fehde passen. An der Stelle springen wir mal rüber zu SmackDown. Wir werden jetzt nicht jedes einzelne Segment, jede Kleinigkeit besprechen, weil das Humberto Carrillo gewonnen hat, ist schön, aber lassen wir mal so stehen. Springen wir rüber zu SmackDown. Da natürlich erstmal zur Titelfehde hier quasi. Universal Title, da gab es ja erstmal einen Braun, der rausgekommen ist. Hey, ich bin neuer Champ, alles cool. Ist von Shinsuke Nakamura unterbrochen worden. David, ich weiß, dass du das Segment ein bisschen schwierig fandest. Das war ja aber auch eigentlich nur für Übergang gedacht hier, weil das Wichtige kam ja dann erst zum Abschluss eigentlich.
Ja, das war im Grunde wie bei Drew McIntyre. Du brauchtest halt irgendwie Übergang, irgendwie ein Match, um halt später die Storyline zu haben. Ich fand das Segment schwierig dahingehend. Ich muss zugeben, ich möchte Bourne eigentlich nicht viel reden hören. Gerade keine längere Promo. Ich mag es eigentlich eher, wenn er jemand ist, der halt nur kurze Sätze rausballert und fertig. Hier hat's halt umso weniger bei mir funktioniert, weil die Crowd gefehlt hat, wirkte halt manche Geste oder ja Catchphrase ein bisschen fremdschämmäßig auf mich, aber das ist rein subjektiv. Wichtig ist halt weniger, dass es halt das Match dann gab, Braun Strowman gegen Shinsuke, sondern vor allen Dingen, dass es dann hinführte, dass The Fiend unterbrochen hatte mit Firefly Funhouse Segment.
Es hat Bray Wyatt unterbrochen, ganz wichtig. Es war nicht The Fiend, es war
Bray Wyatt. Entschuldigung. Okay, Bray Wyatt mit Firefly Funhouse hat er unterbrochen, hat nochmal Bezug genommen zu John Cena. Das war immer sehr cool gemacht. Das ganze Segment hat gestimmt, dann klare Ansage an Strowman und die gemeinsame Vergangenheit, also wieder den Charakter, den halt The Fiend darstellt, auch mit alte Gimmicks, gut implementiert, gemeinsame Vergangenheit, dass er halt was hat, was er gerne wieder haben möchte. Das wirkte halt sehr persönlich, sehr stimmig. Am besten war halt dabei, als eigentlich das Firefly Funhouse zu Ende gehen sollte mit dem mit der Musik und so weiter und schon gewunken, Strowman unterbrochen hatte und dann halt gesagt, ja, egal wann du willst, ich werde dich reinlassen, also I'll let you in. Und dann haben beide sich halt ziemlich böse angeschaut. Bourne hat noch gegrinst und halt quasi Bray Wyatt nachgemacht und gewunken von wegen, ja, goodbye. Das fand ich sehr stimmig. Und jetzt haben wir halt auch eine Fehde, die Ja, passt. Also das wird bei Money in the Bank zum Aufeinandertreffen kommen, denke ich mal.
Die Frage, Kai, ist aber, sehen wir hier den Fiend gegen Braun Strowman oder sehen wir Bray Wyatt gegen Braun Strowman? Weil aktuell ist es Bray Wyatt, also der Firefly Funhouse Bray, der hier auf Braun Strowman trifft. Und was David gerade eben gesagt hat, diese Geschichte, die beiden miteinander verbinden, ist ja ganz klar. Er hat ja sogar gesagt, hier, ich habe dich gemacht, ne? Ich habe dich erst hier hingebracht und jetzt hast du eben das, was ich gerne hätte. Also wen von den beiden alter Egos siehst du hier?
Ich finde es erstmal schön, dass wir bei Wyatt immer diese Callbacks haben. Also, weil häufig wird ja gesagt, so alles, was vor 2 Jahren passiert ist, ist irrelevant gefühlt. Und bei einem Wyatt finde ich es immer schön, dass er sagt, so ja, hier damals vor 6 Jahren war XY. Das mag ich sehr gerne. Und ich muss auch sagen, ich sehe das so ein bisschen wie bei Finn Balor und dem Demon. Du kannst einen Wyatt ganz gut einsetzen, um ihn verlieren zu lassen. Das meine ich aber nicht böse, weil du somit einfach den Fiend schützen kannst. Das finde ich ganz praktisch. Weil wenn jetzt irgendwie der Fiend gegen Strowman kämpft und verliert, dann sagst du, ah Mann, oh, der Fiend irgendwie, das ist doch kacke alles. Aber wenn jetzt Wyatt kämpft, hast du dieses, ja, Wyatt kennt ihn natürlich und muss jetzt nicht zwingend den Fiend rauslassen, kann dann auch ein gutes Match abliefern, Braun wird gestärkt und kann aber seinen Titel verteidigen. Das fände ich besser. Weil es wäre irgendwie doof für einen Strowman den Titel zu gewinnen und direkt wieder einen Fiend zu verlieren. Von daher, lass doch ruhig den Wyatt kämpfen und so kannst du dann auch einen Strowman stark aussehen lassen und auch mal einen Wyatt präsentieren, der sich nicht immer nur in seinem Funhouse versteckt, sondern auch sagt, ich komme auch mal raus.
Ja, genau, das sehe ich mich auch so. Ich glaube, das war jetzt hier bei Money in the Bank, kriegen wir Bray Wyatt gegen Braun Strowman. Und Bray Wyatt hat ja beispielsweise auch gegen The Miz damals gewonnen, aber eben auch da sehr, sehr stark eingesteckt. Und ich glaube, hier wird er verlieren. Aber es wird nicht schaden, sondern es wird eher dafür sorgen, dass dann eben dieser Bezug dann zu dem Fiend kommt. Und da wird dann, ich glaube auch, dass wir den Fiend dann wieder als Champion sehen werden. Er ist die Waffe, die Bray Wyatt quasi hat. Und wenn er nicht mehr weiter weiß, wenn er nicht mehr stark genug ist, dann wird ein The Fiend hier reinkommen. Und so sehe ich das. Also ich glaube, dass wir da eine längere Fehde zwischen den beiden sehen werden, wo erstmal Braun verteidigen wird, weil der Titelwechsel jetzt schon bei Money in the Bank, so ein paar Wochen nach WrestleMania, sehe ich nicht. Das wäre auch nicht gut für einen Braun Strowman, sondern dann erst im Nachgang. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ja einen The Fiend im Money in the Bank Match. David, was würdest du denn davon halten?
Warum nicht? Generell ist ja alles möglich. Das Lustige ist halt bei Bray Wyatt, ist selbst möglich, dass er als der alte Bray Wyatt irgendwann ein Zwischending zurückkommt, um Strowman durcheinander zu bringen. Es ist unberechenbar, aber ich sehe es wie ihr. Erstmal muss Bray Wyatt hin, muss verlieren, im Idealfall, um Strowman zu stärken. Aber auf lange Sicht braucht sie den Titel wieder. Und da wird er auch wieder kriegen.
Braucht er den? Entschuldige, wenn ich das Wort falle, aber braucht er den?
Ja, ich finde schon, dass der diese Aussage finde, du hast was mir gehört eigentlich. Das stimmt irgendwie schon, weil dieses Ding in Saudi-Arabien und Co., da ist ja kein Fan glücklich gewesen. Und ich glaube schon, dass die Geschichte von Fiend als Champion halt noch nicht zu Ende erzählt wurde.
Das glaube ich
auch. Das war quasi nur eine Unterbrechung für mich als Fan.
Ja, ich brauche trotzdem den Fiend nicht im Money in the Bank Match übrigens. Das passt absolut gar nicht.
Nein.
Das war ja meine Fantasie, dass wir jetzt zweimal quasi Bray Wyatt sehen. Einmal im also man überlege sich jetzt mal, er verliert erst gegen Braun Strowman und oder er gewinnt erstmal das Money in the Bank Match als der Fiend und dann verliert aber Bray Wyatt gegen Braun Strowman und dann wird dann geht das Licht aus und plötzlich ist der Fiend da und dann casht er ein und holt sich noch am selben Abend von Braun Strowman den Titel.
Weißt du, was das wäre?
Du kannst es auch anders gucken. Mach es doch lieber, Bray Wyatt verliert erstmal gegen Strowman. Dann ist Money in the Bank Match und wir wissen ja dank Lesnar, dass es eh egal ist, ob man angemeldet ist oder nicht. Man kann am Ende kommen. Irgendwann geht Licht aus und plötzlich steht Fiend oben und hält schon den Kopf in der Hand.
Nee, das wäre richtig unnötig kompliziert.
Das wäre es
einfach. Ja, aber WWE macht sowas gerne.
Nee, das wäre auch einfach
unnötig scheiße. Unnötig komplizierte Titel.
Das ist genauso wie Charlotte den Rumble-Sieg zu geben. Einfach dumm.
Nee, sag ich ja, passiert öfters.
Ah ja.
Guck mal. Aber ist auf jeden Fall viel möglich und es passt auch. Vor allen Dingen, es ist eine Fehde, wo du halt sagst, jo, nimm mich mit.
Ja.
Die Konstellation.
Das ist ja auch eine Fehde gewesen, schon als der Fiend zum ersten Mal aufgetaucht ist, hat man ja immer gedacht, ah Mensch, gegen Braun Strowman, weil da ist eben genug Futter drin irgendwie, wie du die beiden gegeneinander stellen kannst. Bei der Darstellung von Braun bin ich übrigens bei dir, David. Also ich muss auch nicht diesen, also er ist ja nicht wirklich humorvoll oder so, aber ich will dieses Monster eigentlich bei ihm haben und nicht diesen, haha, ich mache jetzt Witze und ich bin euch irgendwie allen so überlegen.
Aber vielleicht holt der Fiend das ja raus, wieder dieses I'm not finished with you. Das möchte ich eigentlich haben. So mochte ich ihn als Zerstörer.
Ja, Genau, war ja auch, ich glaube, WWE hat letztens auch noch gezeigt, irgendwie, dass vor 3 Jahren war diese Geschichte, wo Braun den Krankenwagen umgeworfen hat. Also auch schon 3 so lange
Jahre
her.
Ist das schon her? Leck mich am Arsch.
Ich glaube ja. Also wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, war das 3 Jahre her.
Ja, natürlich. Wir haben ja die WrestleManias gehabt mit Tag Team Titel gewinnen und so weiter und so fort.
Ja,
da war das schon eine Weile her.
Ja. Die Zeit rennt, Leute.
Ja, Headlock wird auch nicht jünger und wir werden auch nicht jünger.
So jung kommen wir nicht mehr zusammen.
Genau das. Wer auf jeden Fall zusammengekommen ist, sind hier die Kontrahenten um die Tag Team Titles mal wieder. Ne? Miss Morrison, da dürft ihr jetzt, David, du hast gerade schon Hey Hey Ho Ho gemacht. Die beiden sind momentan echt ein Garant für gute Unterhaltung, oder?
MVPs. Also da ist es auch egal, ob keine Zuschauer da sind. Die können meinetwegen auch eine halbe Stunde reden oder eine Stunde. Ich find's nicht langweilig, ich find's sympathisch, lustig, aber trotzdem ist es halt nicht einfach des Witz wegen, sondern es passt zum Charakter. Das ist ja ein richtiges Tag-Team, was sich auch als Team anfühlt. Und ich finde auch die Konstellation mit New Day und Usos, wir haben ja gesagt, ja, wir wünschen uns dann halt ruhig in Triple Threat Leiter-Match, aber mit wirklich allen Teams in voller Konstellation. Und hier kam jetzt aufeinandertreffen und dann von wegen, ja, jetzt die anderen beiden, also jetzt jeweils die anderen Partner, die nicht gecatcht haben. Ich habe Catchen gesagt, oh mein Gott.
Ich kann, das hast du noch nie gesagt, glaube ich. In 4 Jahren Headlock.
Die noch nicht gekämpft haben, treten jetzt gegeneinander an um den Titel. Und das finde ich halt sehr klug, weil theoretisch kannst du auch Miss Morrison den Titel verlieren lassen. Dann aber wiederum sagen, hey, ihr habt letztes Mal gesagt, so geht das ja eigentlich nicht. Machen wir jetzt genauso. Wenn wir schon Titelverteidigung haben, dann alle Teams. Und dann kriegen wir dieses Match, was wir halt alle eigentlich wollen. Und deswegen stört mich das auch nicht, dass man das jetzt hat, weil da könnte man dieses Match, was wir alle wollen, bei Money in the Bank raushauen. Aber ich finde die super.
Ja, aber glaubst du, wir kriegen noch mal zu dem eigentlichen Money in the Bank Ladder Match noch mal ein Triple Threat Ladder Match?
Die Leiter sind ja schon da.
Wollte ich auch gerade sagen. Also Leute, wir haben sie jetzt da hingefahren. Dann machen, also wir nehmen sie nicht wieder mit nach Hause. Dann macht sie jetzt kaputt. Und so wird's.
Also ich finde es halt super. Ich finde auch diese Dreierkonstellation, das klickt bei mir, es funktioniert, es ist unterhaltsam. Es ist lustig, es ist trotzdem eine Rivalität da. Was soll ich da meckern?
Du musst nicht meckern. Du darfst auch mal über was freuen, David.
Ich freue mich da, und zwar anstattlos. Ich möchte noch mehr Miss Morrison sehen. Hey, hey, ho, ho.
Ich muss auch sagen, dass, um jetzt die perfekte Brücke für gleich zu bauen, wir haben ja immer gesagt, hier New Day und Usos, das ist so das Team fürs Ladder Match, und wir brauchen noch ein drittes dazu. Und da haben wir ja immer damals mit Revival gespielt, so ein bisschen. Ich bin froh, dass es Revival nicht geworden ist, sondern Miss und Morrison, weil ich die um Längen unterhaltsamer finde als Revival.
Das stimmt, aber Revival vielleicht das bessere Tag-Team, sage ich mal.
Das kann sein, aber unterhaltsamer zumindest. Ja. Bei den beiden siehst du ja, ist gerade echt, was halt möglich ist, wenn du halt jemanden ziemlich freie Hand gibst. Und wie stark die am Mikrofon sich auch ergänzen. Und das ist halt Harmonie dabei. Ich wünsche mir im Übrigen so sehr, dass die beiden den Titel behalten, bis die Zeit von Corona vorbei ist und wieder Publikum da ist, weil ich möchte wissen, ob das Publikum hey, hey, ho, ho macht.
Ich müsste auf jeden Fall noch so lange Tag-Team bleiben, also das steht außer Frage hier. Kai, du wolltest gerade schon die Brücke schlagen mit Revival. Also Revival ist ja, und WWE gehen ja getrennte Wege, ne, auch in beiderlei Einverständnis hier. Es wird keine No-Compete-Klausel geben, also sprich, die können quasi sofort woanders antreten. Spannend. David, wo siehst du Revival?
Ist das eine Fangfrage? Ich glaube, wir alle sehen die bei AEW. Das ist die stärkste Tag-Team-Division. Und da würden die auch eingesetzt werden wie sonst was. Die hatten ja auch vor ein paar Jahren auf Twitter gepostet, dass sie halt irgendwann mal gegen die Bucks kämpfen werden. Und man sich an diesen Twitter-Post erinnern soll. Ja.
Ja.
Jetzt erinnere ich mich.
Ich fand's gut. Also, ich bin da komplett bei dir. Ich habe auch ein paar, ich habe da auch bei Twitter die Nachricht gepostet und da haben auch ein paar geschrieben, ja, ich soll erstmal durch die Indies touren. Kai, eigentlich kann, also Indies touren ist halt gerade ein bisschen schwierig, wenn man ehrlich ist, aber vielleicht dann danach. Aber grundsätzlich, ich glaube, Revival, dem stehen jetzt eigentlich alle Türen offen, also alle spätestens dann, wenn die ganze Corona-Situation vorbei ist, oder?
Ja, definitiv. Also, ich würde mich auch wundern, wenn sie nicht zu AEW gehen. Da wurde ich auch häufiger schon mal so ein bisschen auf Twitter mit gespielt, irgendwie auch seitens von den Young Bucks oder sowas. Aber um mich ohnehin noch unbeliebter, als ich ohnehin bin, schon zu machen, ich fand Revival immer unfassbar overrated. Die leben einfach nur von diesem Match gegen DIY, aber ich fand die fast immer stinkelangweilig.
Ich finde die komplett underrated. Ich finde, die haben ihren eigenen Stil, der natürlich nicht spektakulär ist, aber was die halt machen, ist Tag-Team-Wrestling von der Psychologie her in Perfektion. So Kleinigkeiten, die sie super einbauen können. ich kann dahingehend auch diesen Frust verstehen, dass sie halt unbedingt weggehen wollten. Die haben ja auch sehr, sehr hohe Angebote, zumindest Gerüchten zufolge, abgelehnt, eiskalt. Weil die können halt mehr. Und ich glaube, wenn die halt irgendwo sind, wo halt die entsprechende Fäden kriegen, die werden da abliefern. Dann halt nicht nur bei einem Match, sondern halt sehr oft.
Aber die haben schon mehr als nur das DIY-Match gehabt. Die hatten auch große Matches gegen American Alpha gehabt. Die hatten auch andere große Matches. Aber sie sind natürlich halt auch im Main-Roster ja auch echt nicht gut eingesetzt worden. Das muss man auch mal sagen. Ich glaube auch, dass die wenn die wirklich mal so eingesetzt worden wären, wie es hätte sein sollen, dann hätten die auch absolut oben mitspielen können. Aber das war ja offensichtlich nicht gewünscht. Und dieser Stil war offensichtlich nicht gewünscht. Entsprechend glaube ich, Kai, dass da finde ich die Aussage ein bisschen schwierig, ganz ehrlich. Also weil da war mehr dabei als nur dieses eine Match. Da waren sehr, sehr viele gute Matches dabei.
Aber für mich
klar nicht. Das ist ganz klar, wenn man halt eben
Das ist super.
Nee, aber es ist ganz klar, das ist halt kein Tag-Team, was nur 5-Minuten-Matches bei einer Raw-Show oder bei einer Smackdown-Show bestreiten soll oder halt irgendwelche, oh, wir machen funny Vignetten im Hintergrund zeigen soll. Das ist nee, halt,
die brauchen vor allen Dingen Matches, wo die halt ihre Storys erzählen
genau,
können.
Genau, die brauchen lange Fäden. Matches.
Da sind sie ja bei AEW richtig.
Ja, ich freue mich drauf als AEW-Gucker. Aber worauf ich mich nicht gefreut habe, war anschließend, als dann Sasha Banks rauskam, worüber ich mich gefreut habe, dass ich mag die. Aber dann kam Bayley raus und dann war erstmal Promo-Zeit.
Ja, die Promo war eben auch ein bisschen schwierig. Wir haben jetzt noch ein Tag-Team vergessen, das kann man gleich noch ganz kurz hier ansprechen. Wir haben die Forgotten Sons vergessen, aber dann springen wir erstmal zu Bayley.
Verstehst du? Verstehst du, Forgotten?
machen wir erstmal hier Bayley und Sasha und Tamina. Uiuiui. Tamina jetzt plötzlich die große Gefahr auf den SmackDown Women's Title hier von Bayley und Bayley wirft quasi Sasha Banks der guten Tamina zum Fraß vor. Team Bad explodes! Nein,
Leute,
ganz
oder? Das ist es doch. Leck mir an der Socken. Also, das ist im Moment wirklich, den werde ich mal noch häufiger angucken. Also, Team Bad, huh. Wirklich Tamina einfach 1:1 weiblicher Big Show. Nur in viel, viel schlechter und interessanter. So, die ist da, ist irgendwie ein Monster. Ey, man, wenn in deiner Damen-Division da im Main-Title-Picture Tamina rumläuft, ne? Da weißt du doch, da bist du irgendwo 6, 7, 8 mal ganz, ganz falsch abgebogen. Also, weil, Mann, die ist halt echt nicht gut. Also, ja, die macht ihre Moves vielleicht teilweise sauber, aber die ist langweilig wie Streichen.
Die hat auch absolut kein Standing.
Nee.
Aber dann hast du halt auch noch Bayley dagegen, die halt fantastische Promos aktuell abliefert. Uiuiui. Boah, ich finde das echt schwierig, ne?
David, wie findest du eigentlich die Haare von Bayley?
Ich finde das furchtbar. Aber ich mag die Haare von Sasha Banks, die sind gut.
Ja, auf jeden Fall, das ist halt eine Fehde, die halt, also mich überhaupt nicht interessiert, mich überhaupt nicht kickt. Also, wo wir bei der Raw-Damen-Division eher positiv sind, denke ich mir hier so, man Leute, jetzt zieht doch diesen Split zwischen Sasha und Bayley nicht noch weiter. Wir haben es doch verstanden. Und Sasha soll es inzwischen auch verstanden haben, dass Bayley sie hier ausnutzt. Ist natürlich irgendwie so, kann man jetzt sagen, ja, interessanter Twist des Bayley-Charakters, ne, vorher total gutgläubig, jetzt auf einmal hier raffinierter Strippenzieher und plötzlich ist Sasha Banks hier so der Gutgläubige. Aber
komm, das ist genauso spannend gerade wie der Heiratsantrag von Cena.
Ja,
nee, der war weil eigentlich noch. Möchtest du einfach nur diesen Moment hinter dich bringen, dann sagen, okay, was kommt dann?
Ich wollte ja nur so ein bisschen versuchen zu erklären, wie man sich das vielleicht gedacht hat, was man sich da von der Storyline erwartet.
Man wartet, bis Publikum wieder da ist.
Ja, nee, man hat sich so ein bisschen gedacht, wir machen es wie damals, als Sasha gegen Bayley geturnt ist, nur diesmal mit vertauschten Rollen.
Ja, oder so. Ja, auf jeden Fall das nicht besonders aufregend. Kommen wir noch mal gerade zu dem vergessenen Tag-Team, nämlich den Forgotten Sons. Steve Cutler, Wesley Blake und Jackson Ryker, der ehemalige Gunner, sind jetzt bei SmackDown aufgetaucht hier, haben ihr Debüt gegeben. War bei NXT jetzt auch kein Tag-Team, was das allergrößte Standing gehabt hat. Und ich muss ehrlich sagen, das, was sie hier fast auch schon vergessen haben, passt auch irgendwie dazu. Für mich ist das kein adäquater Ersatz für Revival. Also allerhöchstens dafür, dass sie ähnliches Standing haben könnten wie Revival. Aber ich habe nie den. Also, ich finde dieses Gimmick gar nicht so dumm, aber ich finde, die Wrestler haben mich bis jetzt da nicht überzeugt dahinter. David, wie hast du das Debüt gesehen?
Ja, sind Forgotten Sons. Und Name ist für mich irgendwie ein bisschen Programm. Das ist halt nichts Herausragendes für mich dabei, was sich in die Birne einhämmert, weder wrestlerisch als auch von der Ausstrahlung. Ja, sie schreien halt viel, wenn sie rauskommen und wirken ein bisschen überdreht, aber Standing bei NXT hatten sie nicht wirklich und hier sehe ich sie halt auch eher so als typisches, ja, Filler-Tech-Team in der Main-Card, die vielleicht mal irgendwie mal den Spot kriegen, aber dann verliert man das Interesse schneller, als die gekommen sind und dann dümpeln sie irgendwo rum, sind halt da.
Ja, vor allem auch gemessen an den Tag-Teams, die wir bei SmackDown ja schon haben hier, also allen voran Miss Morrison, New Day und die Usos, wir haben auch noch Heavy Machinery, wenn
so
mal dieser ja, ist das so? Ja, und die finde ich allesamt unterhaltsamer und besser als die Forgotten Sons, da, Kai.
Ja, ich finde auch Ricochet und Cedric Alexander sind ein besseres Tag-Team als die Forgotten Sons.
Die sind aber bei Raw.
Ist trotzdem Tag-Team. Ging mir gerade nicht, also ich meinte gerade nicht nur die SmackDown Tag Team Division, sondern okay, generell, aber ja, ich glaube hier Wesley Blake, da war doch jetzt, glaube ich, auch irgendwie 8 Jahre oder so bei NXT oder irgendwie 7, ich weiß es gar nicht mehr. War der nicht früher mal Tag-Team-Partner von Buddy Murphy?
Yes.
Wenn ich mich nicht täusche.
Die Mechanics.
Bitte?
Die Mechanics hießen die damals. Ah,
stimmt, genau. Ja, aber ey, die sind halt echt langweilig. Ne? Also ich fand die auch schon bei NXT immer langweilig. Ja, sollen vergessen bleiben.
Hatten halt ein großes Match natürlich gehabt bei NXT TakeOver 25. Das war dieses 4-Way-Leiter-Match, unter anderem auch mit den Street Profits mit dabei. Das war richtig cool. Da haben sie auch geglänzt, hatten auch hier und da mal in Turnieren mal so ein bisschen Standing gehabt, aber insgesamt kein Tag-Team, wo ich sagen würde, Mensch, das ist jetzt wirklich was wir unbedingt da brauchen, aber man muss auch manchmal einfach ein bisschen auffüllen.
Ich mag im Übrigen nicht, wenn Leute immer debütieren, dann einfach Gegner platt machen, das war's.
Ja.
Also ich brauche zumindest mal irgendwie, zumindest eine Promo, dass ich weiß, wieso sind wir jetzt hier, wir wollen aufräumen oder sonst irgendwas.
Und wer sind wir eigentlich, ne?
Ja, wer sind wir?
Ihr könnt es vielleicht so, nicht. Wie das geile Debüt damals von Enzo und Cass bei Raw After Mania. Das war richtig gut. Bin ich bis heute noch Fan von.
Ich brauche auf jeden Fall irgendwie ein bisschen Hintergrund. Ich mag auch generell nicht, wenn bei einer Weekly After Mania es ein Squash-Match gibt von Nia Jax und dann jetzt Forgotten Sons. Eigentlich ging es auch nur darum, dass die platt machen. Danach hatten wir noch mal eins.
Oh, aber wir hatten ein großes Debüt, das muss ich mal gerade sagen. Hatten wir noch, neben den Forgotten Sons. Wir haben nämlich Kell Bloom gesehen. Das war mein Lieblingsdebüt diese Woche. Weil Kell Bloom ist der Sohn von Wayne Bloom und das ist ein ehemaliger Beverly Brother.
Ja, du mochtest die Outfits damals, ne?
Ich fand die Musik geil.
Ich fand die so furchtbar. Ich fand die so nervig als Kind. Ich habe es gehasst.
Ich hab erstmal nachgeschlagen. Haben. So, Blum. Ah ja, cool. Der ist jetzt ja auch bei NXT und bei WWE unter Vertrag. Und ich finde, der hat durchaus irgendwie was, wenn man den ein bisschen schleift und dem Gimmick gibt. Finde ich ihn gar nicht so schlecht. Jetzt hier hat er sich.
Ein tolles Gimmick. Kommt raus, kriegt auf die Fresse.
Ja, ich meine, das war jetzt ja nur. Da war ja ein Jobber. So, also da kannst du doch was draus machen. Ja,
aber das Sheamus, ist auch so sinnlos.
Ja, aber warum? Die wollte einfach nur Sheamus eine Rolle geben, quasi, dass man ihn nicht vergisst irgendwo. War ja kurz und knapp. Und Kai, ich sehe das hier als Aufbau von Money in the Bank, ehrlich gesagt, dass man ihn nicht vergisst, dass der mit dabei ist für SmackDown.
Ja, das glaube ich auch. Ich muss auch sagen, dass du irgendwann, wenn du mal so eine Pflichtverteidigung haben willst für Braun Strowman, ich fände auch eine Ansetzung Sheamus gegen Braun gar nicht so verkehrt. Also so, weißt du, wenn die sich da so ein paar Bomben um die Ohren hauen. Das wäre jetzt ja, also ich glaube, das wäre wrestlerisch kein überragendes Match, aber das würde ich mir schon irgendwie unterhaltsam vorstellen, wenn ich ehrlich bin.
Könnte ich mitleben. So. David.
Ja, solange Bourne nicht immer um Ring herumläuft, alles gut.
Oh, ich hasse den Move, ne? Das ist genauso wie diese verkackte Sling Blade. Ich hasse das.
Ja, ich kann es ja nicht mehr sehen. Das ist halt. Anfangs fand ich das super, aber irgendwie, das ist jetzt mittlerweile.
Der hat dich so tot erzählt, der Gag, ne?
Ja, und wie gesagt, Sheamus, das war jetzt wirklich nur für Money in the Bank da, nur das kann man auch, lass ihn eine Promo halten, habe ich da ein bisschen mehr was von. So bei Elias. Elias Promo fand ich cool.
Ja, und damit kommen wir eigentlich auch schon hier zu der Money in the Bank, nein, nicht Preview, aber so ein bisschen der Ausblick hier. Elias hat sich ja schon angekündigt für Money in the Bank, also ich glaube, der ist gesetzt, würde ich mal vermuten.
Ich fand's auch geil, dass er sich nicht qualifizieren muss, dass er einfach sagt, Leute, ich bin dabei.
Ja, klar. Musst du nur mit genug Überzeugung sagen. Shaggy ist so bei gesungen. Headlock reingekommen, weißt du?
Ja, stimmt. Aber er hat nicht gesungen wie Elias.
Oder?
Was? Oder? Ob er gesungen hat?
Ja. Also Elias fand ich cool, den Song.
Ja, bin ich bei dir. Wen sieht er noch im Money in the Bank Leiter-Match hier? Also, wie gesagt, Elias ist ja so ein Kandidat. Wenn wir wieder 4 auf jeder Seite haben, wen sieht er da, David?
Rollins und Kevin Owens, um David zu entlasten.
Ja, also Rollins, Kevin Owens auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt noch das Quali-Match zwischen Daniel Bryan und
Cesaro.
Ja, ich fände Cesaro cool. Würde mich freuen. Ja, ansonsten Oh, du fragst gerade Sachen, ey.
Ja, Entschuldigung.
Nee, ich überlege gerade selber. Wen gibt's denn da, der so groß aufgebaut ist?
Relativ wenige, aber also ich finde, bei wenn du da noch einen Daniel Bryan mit reinschmeißt, beispielsweise einen Sheamus sehe ich da noch mit drin, dann haben wir ja schon drei.
Ich würde auch spannungsweise irgendwie, ein Aleister Black fände ich noch okay, so von den Moves her, das würde ich auch ganz unterhaltsam finden. Ich würde mich auch irgendwie freuen, wenn ein Angel Garza drin ist, so dem würde ich das Spotlight ein bisschen gönnen, weil ich finde, der Typ hat unfassbar viel Potenzial, auch so, also der hat irgendwie so einen Look, meiner Meinung nach. Den würde ich dann noch drin sehen. Und wen haben wir noch bei SmackDown, den man da noch reinschmeißen kann?
Ich habe
Otis?
Ja.
Als Sympathiebonus?
Oh, Otis ist super.
Das wäre witzig. Aber dann
braucht er
so
einen
Kran oder sowas, so eine Hebebühne, die ihn da hochträgt oder so.
Finde ich irgendwie in Ordnung.
Miesen Bump von oben von der Leiter runter.
Ein Caterpillar von
oben. Ja, aber witzig. Also wird auch auf jeden Fall.
Aber andere Frage. Neben den Männern, bei den Frauen, habt ihr da eine Ahnung?
Ja, alle halt.
Welche da mitmachen könnten? Alle, ja.
Das ja, ist und dann. Halt
oder irgendwie sie Kandidatin, es ist.
Einmal die Kabuki Warriors. Einfach nur so aus Prinzip. Aber ansonsten denke ich auch, dass da eine Nia Jax mit reinrutschen könnte irgendwie, dass da auch vielleicht eine Bianca Belair mit reinrutschen könnte bei Raw mache ich mir da am wenigsten Sorgen drum. Ich rechne bei Money in the Bank aber auch mit einem Rematch zwischen Shayna und Becky. Insofern muss man da gucken, vielleicht noch eine Liv Morgan oder sowas mit da mit
rein. Sasha Banks.
Ja. Gucken wir mal.
Sowas.
Ja, also da ist auf jeden Fall alles möglich. Wir haben bei SmackDown natürlich auch noch das andere Damen-Match hier zwischen Naomi und Dana Brooke um Qualifying-Dings. Ja, also ja, davon.
Naomi kann auch auf jeden Fall rein. Die ist ja für so Matches gemacht.
Ja, Naomi gehört da rein.
Genau.
Natalia wird wahrscheinlich auch irgendwie reinrutschen wieder.
Klar.
Deswegen, da sind schon einige noch dabei, aber das war's dann eigentlich auch schon hier mit der Woche, ne? Also Money in the Bank steht ja dann auch schon mehr oder weniger vor der Tür. Auch da werden wir natürlich dann jetzt regelmäßig dann drüber berichten, was da passiert. Und machen natürlich auch den Review-Podcast zu. Aber es war eine verhaltene Woche nach WrestleMania. Oder David, wie siehst du das? Wir haben schon gerade so ein bisschen drüber gesagt. Also das Resümee ist irgendwie so ein bisschen verhalten, oder?
Ja, es war vor allen Dingen eher eine Retro-Perspektive als so ein Blick nach vorne für mich. Es war viel Wiederholung von dem, was bei WrestleMania war, Rückblicke, aber eigentlich das, was für mich am wichtigsten ist, immer jedes Jahr, ich freue mich total auf War After Mania, nicht mal nur wegen der Crowd, das ist mittlerweile halt ein bisschen anders geworden, aber eigentlich ist das für mich immer der Startschuss für die, Anführungszeichen, neue Saison. Mhm. Da werden so neue Fäden angesetzt, jetzt der neue Titelherausforderer da und da. Das wurde bei mir, also für mich persönlich war das bei SmackDown und War viel zu wenig. Also es wurde halt ein, zwei Sachen wurden angeteased, okay, aber ansonsten ging es halt nicht wirklich voran.
Ja, das ist halt eben so ein bisschen das Problem. Also gerade bei Raw hat man das gesehen, bei SmackDown war noch ein bisschen mehr, da hat man wenigstens die Main-Title-Fehde quasi vorangetrieben. Bei Raw hat mir das ein bisschen gefehlt. Ja, war ein bisschen mit gebremstem Schaum. Man hat gemerkt, dass man hier vielleicht auch noch nicht genau wusste, wie es dann eigentlich weitergeht. Das war ja quasi noch vorgetaped. Entsprechend hat man da vielleicht auch bewusst auf Zeit gespielt, oder was glaubst du, Kai? Weil ich denke mal, diese Entscheidung, dass man jetzt wieder live gehen wird, die wird ja schon innerlich in Vince McMahon gebrodelt haben. Entsprechend hat man da vielleicht auch gesagt, so, wir machen jetzt erstmal ein bisschen easy die Woche nach WrestleMania und vielleicht legen wir dann erst wieder mit den Live-Geschichten richtig los. Vermutung.
Ja, ist interessante These auf jeden Fall. Können Sie mir auch vorstellen, aber ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, was live am Produkt ändern soll, wenn ich ehrlich bin. Außer, dass du Fehler direkt siehst.
Also
weißt du, dass du Fehler nicht mehr beheben kannst und in der Werbung nicht aufhören kannst zu wresteln, aber also kannst du auch trotzdem, aber also was soll es jetzt ändern, ob das taped ist oder live?
Ich glaube, das geht um das Grundgefühl, was man als TV-Zuschauer hat. Auch wenn quasi vorher keine News nach außen gedrungen sind, aufgrund der eingeschränkten Personaldecke derzeit.
Aber fühlt sich das für dich anders an? Weil das habe ich zum Beispiel
jetzt gar nicht.
Dadurch, dass kein Publikum da ist, keine Spoiler-Gefahr da ist, fühlt sich das für mich komplett irrelevant an, ob das jetzt gerade live ist oder getaped. Ich schaue es mir halt an und ich habe kein anderes Gefühl dabei.
Ich glaube,
dass das ein
Hintergedanke ist.
Ja, das Einzige, was mich halt bisschen halt stört jetzt gerade, es ist egal, ob man Zeit schinden will oder nicht, du musst halt eigentlich dafür sorgen immer, dass die Leute die nächste Woche einschalten. Und bei War hatte ich zum Beispiel absolut nirgendwo einen richtig dicken Cliffhanger,
ja,
wo ich dann sage, wow, ich muss das nächste Woche einschalten. Wirklich gar keinen, sondern einfach so, hätte ich das nicht geguckt, hätte ich nichts verpasst. Bei SmackDown hat man zumindest am Ende wirklich einen schönen Cliffhanger gehabt, wo ich sage, ja, ich muss nächste Woche einschalten, um zu gucken, wie es zumindest da weitergeht. Mhm. Und da ist mir egal, ob jemand Zeit schinden will oder nicht, aber du musst einen Cliffhanger dir schon überlegt haben.
Ja. Ach ja, ist, glaube ich, auch gerade noch so ein bisschen WWE in der Probephase quasi. Also werden wir abwarten. Ich bin gespannt, wie das nächste Woche tatsächlich aussehen würde. Da können wir dann notfalls auch da noch mal drüber sprechen. Schreibt uns auch gerne mal, wie habt ihr hier die Woche nach WrestleMania verlebt? Also haben wir zuletzt ja auch gemacht, beispielsweise mit den, wo wir drüber gesprochen haben, wie ihr das Booking bei Cena und dem Fiend beispielsweise gesehen habt. Schreibt uns da gerne, wie ihr diese Woche gesehen habt und was ihr da mitgenommen habt und wie ihr die Shows wahrgenommen habt. Und dann würde ich sagen, kommen wir an der Stelle hier zu unseren Fragen. Ihr wisst, Fragen schickt ihr an fragen@tedtalk.de, schreibt es uns bei Facebook, Instagram, bei Twitter. Wir versuchen die dann alle aufzusammeln und dann hier einzubauen. Wir haben sehr, sehr viele bekommen. Ich weiß nicht, ob wir alle schaffen. Wir schauen mal. Der Dominik hatte noch eine Mail, die ist so durch unsere WrestleMania-Berichterstattung, wo wir keine Fragen machen, ist so ein bisschen hinten übergefallen. Deswegen baue ich die einfach mal hier mit ein. Und er fragte, Vince hat ja immer Spaß, Brock zu pushen, aber wird er nicht auch ein wenig wie der letzte Depp dargestellt? Also nicht Vince, sondern Brock. Weil er hat gegen Roman Reigns nach einer halben Ewigkeit verloren, aber Seth Rollins beispielsweise hat ihn ziemlich schnell besiegt und dann auch nochmal beim SummerSlam. Auch ein Drew hat ihn jetzt beispielsweise besiegt. Wie seht ihr quasi das Standing eines Brock Lesners und ja diese Langzeit, wie soll man sagen, Langzeitwirkung von den Niederlagen, die er vielleicht auch eingesteckt hat? Kai, siehst du es so, dass da ein Lesnar nicht vielleicht auch ein bisschen doof aussieht, gerade weil er dann oft die Niederlagen auch sehr schnell einsteckt?
Finde ich nicht, weil für mich hat Brock diese ganz krasse Ausstrahlung. Der kann von jetzt auf gleich so ein bedrohliches Biest sein. So, egal, was vorher passiert ist, für mich ist der von jetzt auf gleich gefährlich. Und ich muss auch sagen, ja, ein Sieg über einen Lesnar ist bis jetzt immer was Besonderes. So, egal, ob der irgendwie vorher dann gegen Rollins oder gegen den oder gegen den oder gegen den verloren hat. Es ist für mich, wenn ich sehe, immer krass, wenn jemand einen Brock Lesnar pinnt. Fertig.
Fertig. Kai hat gesprochen. David, willst du noch was ergänzen?
Ja, ich bin bei Kai und hier schreibt Dominik ja richtig, Vince hat halt immer Spaß dran, Bock zu pushen. Das ist halt eben auch das, weshalb ihm die Niederlagen halt nicht wehtun, weil er kann halt rauskommen ohne jede Vorarbeit oder dass du den groß aufgebaut hast und kann halt eben kurz eine Streak vom Undertaker brechen oder halt rauskommen und plötzlich den Titel haben. Also er braucht halt keinen Aufbau. Man ist auch mittlerweile bei ihm gewohnt, dass er halt auch keinen Aufbau hat meistens. Und deswegen ist es halt egal, ob er halt schnell verliert oder schnell gewinnt, weil es ist halt Brock Lesnar, ist ein Monster.
Ja. Schön wäre noch, wenn Paul Heyman sich mal wieder andere Promos einfallen lassen würde, aber
Oh ja.
Das lassen wir mal so hingestellt. Ansonsten habt ihr beide alles gesagt und wir springen einfach zur nächsten Frage. Der Dominik fragt noch, jetzt passend zu dem, was wir eingangs erwähnt haben, sollte WWE nicht auch mal eine Pause von 1 bis 2 Monaten einlegen? Also gerade speziell jetzt im Hinblick auf Corona. So, ne? Wird nicht passieren, jetzt wird ja sogar wieder live getaped, aber David, können wir jetzt noch mal ganz kurz länger drüber sprechen. Sollte WWE eine Pause machen, sowohl für seine Mitarbeiter als auch für uns als Zuschauer?
Es wird nicht passieren, wie du halt gesagt hast. Ich persönlich wäre aber ein Riesenfan davon. Mir würde es auch gut tun, weil ich merke, dass es aktuell, ich bin ein bisschen satt, nicht vom Wrestling selber, sondern einfach meine Birne macht das nicht mehr mit, halt nur leere Crowd. Ich glaube, bei dir ist es anders, du hast dich daran gewöhnt mittlerweile. Aber mich stört das halt immer noch und ich glaube, es würde allen vielleicht ein bisschen gut tun, dahingehend, die Planungssicherheit ist ja momentan auch nicht gegeben. Es kann genauso gut sein, dass halt, obwohl Performance Center irgendwann die Regelungen so streng werden, dass man sagt, ja, Money in the Bank findet doch nicht statt. Und ich glaube, so eine Pause würde den Wrestlern gut tun, die würden sich auch sicherer fühlen und das Booking-Team hätte auch Zeit zu sagen, okay, wir machen dann einen Neustart quasi oder dann geht's die Season weiter. Aber nutzen die Zeit, um halt richtig schon Storylines uns zu überlegen, Fäden. Ich glaube, es wird den Zuschauer auch gut tun, weil momentan wirst du auch medial, ob du Wrestling-Fan bist oder nicht, du wirst ja zugeballert. Du hast dann, wenn du Wrestling-Fan bist, guckst du Wrestling, aber du hast so viele Nachrichten und so viele Social Media, weil du dich gerade informieren musst, wegen halt die Sachen, die in der Welt passieren und anderen Zeugs. Ich bin da halt gerade ein bisschen übersättigt. Also ich wäre sehr für eine Pause, es wird nur leider nicht passieren.
Kai, Pause, ja oder nein?
Ja, bitte, definitiv. Aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, das ist doch auch so ein Versicherungsding, dass du irgendwie erst Geld bekommst, wenn die Pause nicht in Anführungsstrichen freiwillig ist, sondern wenn du quasi gezwungen wirst, oder wie ist das? Also wenn du wirklich nicht mehr produzieren kannst oder so, ne?
wenn du die Veranstaltung absagst. Ich weiß nicht genau, wie die Verträge da gestaltet sind, was dann da wegbrechen könnte, wenn man quasi einfach sagt, so, wir produzieren jetzt nicht mehr. AEW produziert ja beispielsweise auch weiterhin, haben ja auch pre-getaped. Ich weiß es nicht. Ich vermute halt, dass da viel, viel mehr Geld hinten dran hängt, als wir uns das vielleicht hier ausmalen und dass es einfach nicht so einfach ist zu sagen, so, wir machen jetzt Pause, weil das, da hängen Sponsorengelder dran, da hängen TV-Gelder dran und noch viele andere Geschichten dran. Auch gar nicht auszumalen, was würde dann beispielsweise auch mit dem Network passieren? Also mal angenommen, wir haben jetzt da keine, da gibt's keine Zusatzcontent mehr, also wir haben keine Pay-Per-Views mehr plötzlich und vielleicht auch andere Geschichten. Wie viele Leute würden dann auf einmal abspringen? Das darf man auch nicht vergessen. Das ist halt eine Riesenlawine an finanziellen Missständen oder finanziellen Kosten, die da auf einmal aufkommen würden. Deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass man hier versucht, noch weiter zu produzieren.
Da kann man die Frage eigentlich auch teilen. Man kann die einmal sagen, ja, sollte WWE aus Unternehmersicht eine Pause machen? Ganz klar nein, wahrscheinlich. Aber für den Zuschauer stelle ich mal andersrum die Frage. Würdet ihr euch als Zuschauer mal eine Pause von ein, zwei Monaten jetzt gerade wünschen?
Natürlich.
Wir haben ja nicht zuletzt auch darüber mal einen Podcast gemacht, wenn du dich mal daran erinnerst. Wir haben damals mal irgendwann, braucht WWE eine Offseason. Und da waren wir eigentlich auch, zumindest aus der Außenperspektive, aus unserer Fan- und vielleicht auch aus der Konsumentensicht, haben wir auch gesagt, ja, es wäre vielleicht mal nicht schlecht, zum einen, dass man ein bisschen Luft holen kann als Zuschauer, zum anderen aber auch, damit eben auch die Company ein bisschen Luft holen kann. Ja, wär ich auch nicht komplett abgeneigt, sagen wir es mal so. Der Marduk schrieb uns bei YouTube, vielleicht sollte man mal eine wöchentliche Sendung komplett wie einen Film aufnehmen, machen. Nicht jede Woche, aber als Auflockerung. So könnte man probieren, mehrere Geschichten, die nichts miteinander zu tun haben, zu einem Film zusammenzuführen. Also sprich, ein bisschen vielleicht an Lucha Underground angelehnt, wo auch mehr Segmente gehabt haben, aber mit Wrestling dann eben. Ist natürlich inspiriert durch Firefly Funhouse und durch das Boneyard-Match gewesen. Kai, wie siehst du das? Glaubst du, Wrestling würde als Film funktionieren mit mehr von dem, was wir zuletzt gehabt haben?
Ja, also ich bin echt kein Fan davon, dass jetzt überall kommt, so, ja, lass noch mal so ein Boneyard-Match machen, lass noch mal dies machen. Das war halt so geil, weil es besonders war. Ne? Und wenn wir jetzt irgendwie so das die ganze Zeit machen, dann ist es auch nichts Besonderes mehr. Deswegen, nee, lass mal nicht machen. Also, weil, keine Ahnung, dann sind wir dem überdrüssig. Wenn wir jetzt jedes Pay-Per-View zwei Boneyard-Matches haben, weil wir das jetzt bei Mania so geil fanden, dann sagen wir auch irgendwann, puh, ja, brauche ich jetzt auch nicht mehr. Deswegen, nee.
Ich glaube, es wäre mal spannend, aber ich sehe es auch nicht. Und ich glaube, es würde auch dem Aufwand nicht gerecht werden. Ja, ich denke, komplett. Also, ne, dass der Aufwand für so einen Film quasi, stell dir mal vor, 3 Stunden Raw als Film.
Die haben auch ja, glaube ich, das Boneyard-Match irgendwie in 8 Stunden gedreht, wenn ich es gelesen habe. Und stell dir mal vor, da musste die Bums noch schneiden und alles. Also das ist zwar dann irgendwie so ein 30-Minuten-Video, aber da steckt schon viel hinter. Da kannst du auch einfach sagen, komm, Aleister Black, wrestle nochmal 40 Minuten gegen Apollo Crews.
David, wie siehst du das?
Wie ihr beide. Das kann man halt nicht machen, das wird auch nicht in Relation stehen zum Aufwand, weil wenn man sowas macht, müsste es halt wirklich so gut gemacht sein wie beispielsweise das Boneyard-Match, aber da ist der Aufwand viel zu groß und das auch noch wöchentlich oder so. Nee, dann lieber bei dem bleiben, was halt Wrestling ist. Das ist halt Wrestling, sowohl die Matches als auch Promos, und Promos können genauso gut unterhaltsam sein mit einfachen Mitteln, einer Kamera, einem Mikrofon. Sie müssen halt nur gut gehalten werden.
Genau das. Also ich glaube auch, dass es, man muss nicht immer so in die Extreme gehen. Also ich finde es nicht so richtig geil, wenn Wrestling quasi nur aus Wrestling besteht oder wenn Wrestling nur aus Storylines besteht, sondern spannend ist ja eigentlich, wenn du das alles miteinander verwebst irgendwo und da wirklich dann auch die Kontraste hast. Das macht ja Wrestling letztlich auch aus. Der Dieter fragt, wer ist euer Lieblings-Top-Guy aller Zeiten? Hogan, Bret, Austin, Rock, Cena oder vielleicht der in der WCW der gute Stinger? David, wer ist der Lieblings-Top-Guy?
Lieblings-Top-Guy aller Zeiten? Auf jeden Fall Steve Austin. Den fand ich einmalig. Lieblings-Wrestler? Allerdings Bret Hart. Weil ich finde, der hat im Ring immer abgeliefert. Ich liebe diese Schläge und Tritte von ihm. Aber Top-Guy, was die Frage war, auf jeden Fall Steve Austin.
Kai, Lieblings-Top-Guy.
Muss ich einen von denen nehmen?
Du kannst auch jemand anders nehmen.
Dann nehme ich CM Punk. CM Punk. Von 2011, 2012, 2013. Also, das steht ja außer Frage.
Ich glaube, bei mir wär's, ich glaube, Shawn Michaels, glaube ich, dicht gefolgt von The Rock.
Shawn Michaels ist auf jeden Fall gut dabei, ja.
Das wäre halt auch noch jemand, der hier gar nicht aufgeführt war. Also, aber The Rock wäre auch dabei, Austin auch, aber der war halt eben nur so kurz. Und ich glaube, mich hat gerade einen Shawn Michaels über die Jahre, glaube ich, mehr bei der Stange gehalten. Dann fragt der gute Dieter noch, ich habe mir gerade mal die Survivor Series 1999 angesehen. Historisch natürlich nur dafür bekannt, dass Steve Austin dort angefahren wurde. Ja, did it for The Rock. Was mir dort allerdings aufgefallen ist, und zwar sehr negativ, ist der British Bulldog. Es ist ja bekannt, dass er zu der Zeit schon ein Schatten seiner selbst war, aber ihn so zu sehen, trieb mir wirklich die Tränen in die Augen. Ich habe ihn nie so unsauber bei Aktionen gesehen, weder beim Selling noch bei der Ausführung. Wie seht ihr das? Eure Meinung ist mir dazu sehr wichtig. Hätte er zu dieser Zeit überhaupt noch in den Ring gedurft? Da frage ich mal den guten David, logischerweise, weil ich glaube, Kai war damals, Kai, wie alt warst du da? 6?
4. Okay. Also deswegen würde ich sagen, das müsst ihr komplett übernehmen.
David, du hast ja diese Zeit ja quasi auch miterlebt, ne? Und dann ist ja auch der British Bulldog ja nicht mehr sehr viel älter geworden. Ja, wie hast du es damals gesehen? Weil ich finde auch, ich kann das bei was Dieter hier schreibt, hier komplett verstehen. Man hat diesen Verfall und diese Drogen- und Alkoholprobleme, die ja David Boy Smith damals gehabt hat, die hat man ja schon gesehen. Wie hast du das damals wahrgenommen?
Ich habe damals eher gedacht, er hätte halt keine Lust. Also er wäre unmotiviert und deswegen hätte er so unsauber gekämpft und stand halt eigentlich auch neben sich. Jetzt weiß man es besser, dass er halt auch andere Probleme hatte. Nur auf die Frage halt, ob man den überhaupt in den Ring hätte schicken dürfen, ich war halt nicht dabei. Also das eigentlich müsste die Company ja wissen, wie es in Wrestler geht und auch private Probleme zumindest mitbekommen haben. Kann man keiner sagen, dass man nie was mitkriegt. Und die Ärzte im Endeffekt geben ja auch eine Freigabe oder hätten da auch sagen können, nee, nur ich war nicht dabei, deswegen ist das super schwer zu beantworten. Aber man sieht es auf jeden Fall, diesen Verfall. Man ist live dabei gewesen damals, dass das halt nicht mehr der British Bulldog war wie vor 3, 4, 5 Jahren davor.
Ja, oder gar 92 oder sonst irgendwas. Ja,
SummerSlam 92, Highlight.
Wobei, da war er ja auch komplett neben sich, das muss man auch mal sagen. Ne? Da hat ja auch Bret Hart ihn durch das Match gezogen. Also British Bulldog, ja, da haben wir auch eine schöne schönen Podcast dazu gemacht, zu einem Helden aus der zweiten Reihe damals. Jemand, der über lange Zeit wirklich Probleme mit, ja, jetzt hier zu der Phase dann mit Schmerzmitteln gehabt hat, wegen Verletzungen und auch eben mit Alkohol und so. Ich glaube, es ist ganz schwierig, Wrestlern das zu untersagen, weil letztlich ist ja Wrestling dann auch für sie so eine Art, nicht Droge, aber das ist ja das, woran sie sich festhalten. Das ist die einzige Konstante, die sie in ihrem Leben haben. Und ein Wrestler wird von sich aus nie sagen, nee, ich trete da nicht an, beispielsweise. Klar, er war damals nicht mehr wirklich in guter Form, aber man hat ihn natürlich, glaube ich, auch da noch in der Company gehalten, damit er auch so ein bisschen zum einen das Geld verdient, das braucht man ja auch. Also er ist damals in einem 4-on-4 Elimination-Match angetreten. Ich glaube, es war sogar an der Seite von der Mean Street Posse, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ne? Gegen Gangrel, Mark Henry, Steve Blackman und noch jemanden, weiß ich nicht mehr, Velvinus oder so, keine Ahnung. Ich glaube, dass das eben auch teilweise hier von den Wrestlern natürlich so brauchen das halt. Und hätte man ihn da abhalten sollen? Wahrscheinlich ja. Aber hätte ihm das wirklich geholfen? Ist halt die nächste Frage. Wenn man sagt, ja, jetzt klar kann man versuchen, ihn dann irgendwie in die Reha zu schicken oder so. Hätte ihn vielleicht gerettet? Vielleicht. Aber letztlich kann man es auch aus heutiger Sicht sehr, sehr schwer nachvollziehen. Aber ich kann das total nachvollziehen, dass Dieter da auch wirklich emotional ein bisschen angekratzt ist, weil auch mir tat das weh. Ich meine, der Bulldog ist 2002 gestorben, das ist nur 3 Jahre danach. Also sprich, die ganzen Verletzungen, und die er auch ja gerade in der WCW erlitten hat damals, nach diesem Sturz auf diese Falltür, wo der Warrior damals durchgekommen ist, da hat er sich eine schwere Nacken-Rückenverletzung zugezogen. Bittere Geschichte. Machen wir weiter. Der Dominik fragt, ich finde, Aleister Black sollte zur AEW wechseln, zu All Elite Wrestling. Die WWE bringt ihm nichts, eure Meinung? Ganz kurz und knapp, Kai.
Keine Ahnung, es ist immer so dieses leicht gesagt, ne, zu AEW zu wechseln. Und dann auf einmal ist das so ein bisschen so der gefühlte Halsbringer im Wrestling. Ich finde, Aleister Black sollte einfach immer vernünftig eingesetzt werden bei der WWE. Und das ist halt bei AEW auch so. Ja. Wenn er vernünftig eingesetzt wird, dann ist er gut, weil der Typ ist fantastisch, wenn man den mal kämpfen sieht. Ne? Ich finde es immer krank, wie schnell dieser Black Mass ausgeführt wird und wie sauber der dabei ist. Der Typ hat Talent bis zum geht nicht mehr und der muss einfach noch nicht eingesetzt werden. Das ist auch egal, ob es bei WWE oder bei AW oder keine Ahnung wo ist.
Ja. David, wie siehst du das?
Genauso. Man kann ja auch nicht jeden Wrestler, der nicht gut eingesetzt wird, zu AEW schicken, weil da hätten die eher auch das Problem, dass du hast doch nur eine gewisse Anzahl an Plätzen und jeder geht irgendwann mal unter. Sonst bei Aleister Black bin ich absolut bei Kai. Der ist fantastisch im Ring. Ich finde auch, er hat diese besondere Ausstrahlung, diese Star-Ausstrahlung, die nicht viele Wrestler haben. Deswegen hatte ich vor ein paar Jahren mal beim Podcast gesagt, ich möchte ihn unbedingt im Main-Roster sehen und dann direkt gepusht bis zum geht nicht mehr in Main-Event rein, weil ich finde, da würde er sogar funktionieren. Ohne Probleme. Nur, man muss ihn mal richtig einsetzen. Aber vielleicht passiert das ja dieses Jahr. Also, er soll da ruhig bleiben. Nur, die WWE muss eigentlich sehen, was sie an ihn hat.
Genau. Ich glaube, dass viele da sind, die wissen, was man an ihm hat. Aber ich glaube, dass man vielleicht in Kreativabteilung noch nicht genau weiß, was man mit dieser Figur eigentlich macht. Das ist eben gerade das Problem dabei. Wie setzt man jemanden, der auch jetzt quasi schon so fertig, wie der gute Aleister Black ja nun mal ist, der ist ja ein Gesamtkunstwerk, also mit der Art und Weise, wie er kämpft, mit der Ausstrahlung, mit der Musik, mit den Tattoos und mit dem all dem, was irgendwie dazugehört. Was macht man aus dem, ohne dass es vielleicht auch zu klischeehaft wirkt?
Apropos Tattoos könnten auch noch ein Problem bei ihm sein, ne?
Das kommt auch noch mit dabei.
Weil Saudi-Arabien hat da Probleme. Ich glaube, in Indien könnte es auch stressiger sein. Ich weiß nicht, ob das halt ein Mitgedanke ist. Das kam ja letztes Mal, als ich dachte so, wenn ich mir den Rücken anschaue, wenn sich die Leute echt dran stören, ja, dann kannst du jemanden halt nicht vielleicht ins Top-Titelrennen schicken, weil wenn derjenige den Titel hat, muss er ja um die Welt tickern. Und touren und repräsentieren. Ich weiß halt nicht, wie auch ein Vince dazu steht.
Ja, das sind alles Fragen, die wir hier nicht beantworten können, sozusagen, wie das Standing ist. Also was man ja mitkriegt, ist ja, dass er durchaus, was das In-Ring-Können angeht, ist er durchaus hoch angesehen und hatte da auch ein paar Fürsprecher. Aber ich glaube auch nicht, dass das, also ich grundsätzlich fände ich es immer interessant, wenn man natürlich jemanden von WWE zu AEW rüberholt, weil dann immer neue Matches möglich sind. Es geht letztlich allein darum, was Kai gerade auch schon gesagt hat, wo er richtig eingesetzt wird. Und ich glaube, dass ein Aleister Black bei WWE erstmal noch sein Zenit erreichen sollte. Ich glaube, dass der erstmal ein richtiges Programm kriegen sollte. Und dann können wir mal sehen, was wir danach mit ihm machen. Der ist ja auch noch nicht so mega alt. Ich glaube aber auch, dass wir ihn noch mal woanders sehen werden. Der Kollege Flachzange schreibt bei YouTube, was denkt ihr, war das letzte richtig starke WWE-Jahr? Er sagt, es ist 2016, Rumble, interessante Road to WrestleMania, Highlights, unter anderem also Fäden-Highlights, nicht Match-Highlights, mit Authority gegen Roman Reigns natürlich, Ambrose gegen Brock und dann auch die Midcard-Titel-Regentschaften von Miz und Rusev.
Er schreibt übrigens als Highlights Ambrose, Brock und Edge gegen Roman Reigns abgesehen, also das fand er nicht gut.
Dann habe ich mich verlesen. Stimmt, abgesehen habe ich verlesen. Aber dann gebe ich die Frage direkt an dich, Kai, weiter. Wen siehst du da oder was siehst du da als Highlight-Jahr?
Ich habe mich gerade noch mal so ein bisschen eingelesen in 2016 und ich muss sagen, der Kollege hat schon recht. Also das war echt ein starkes Jahr. Ich habe mal so geschaut. Ich glaube, da war auch das Debüt von AJ Styles beim Rumble war da. Bei Mania hatten wir dieses eine Match, wo Zack Ryder gewonnen hat, was ich irgendwie einen schönen Moment fand, wenn ich ehrlich bin. Dann hatten wir noch bei Money in the Bank diese AJ Styles-John Cena-Fehde, was auch ein überragendes Match war. Bei WrestleMania hattest du dann noch dieses Dreier-Match mit Charlotte, Sasha Banks und Becky war es, glaube ich. Das war echt schon, also da waren schon ein paar starke Matches drin in diesem Jahr. Also da kann ich mich nicht beschweren. Da muss man noch bedenken, bei Money in the Bank hatten wir, bei Extreme Rules gab es dann nämlich dieses krasse Comeback von Rollins. Und dann bei Money in the Bank ja dieses, wo in 5 Minuten jedes Shield-Member einmal Champion war. Wo dann erst Rollins gegen Reigns clean gewonnen hat, was auch krank war. Dann Ambrose direkt Money in the Bank eingecashed hat. Das war schon verdammt stark.
2016 ist auf jeden Fall ein gutes Jahr gewesen. Man kann auch mal 2 Jahre zurückgehen. Ich fand auch 2014 fand ich recht gut. Aber das Schlimme ist ja, David, das ist ja alles schon so lange her, oder? Also
sehr lange her. Ich denke vor allen Dingen bei solchen Fragen auch zuerst noch viel weiter zurück. Und dann muss ich erstmal mich konzentrieren, welches Jahr war wirklich was, also dass ich das richtig zuordne. Ich sage nie, welches Jahr das beste Jahr war oder ein richtig starkes Jahr, weil jedes Jahr war halt anders. Und jedes hatte auch seine Höhen und besondere Momente, aber auch jedes Jahr hatte Tiefen. Also wenn wir jetzt in 2, 3 Jahren zurückblicken, werden wir auf jeden Fall haben, dass wir aufzählen können, geile Momente 2020. Aber genauso gut, dass wir halt dann auch Momente haben, dass wir uns in diesem Jahr dann aufgeregt haben. Mhm. Deswegen schwierige Frage, die ich nicht beantworten kann.
Na gut. David zieht hier die Diplomatiekarte, ganz offensichtlich.
Aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst, klar. Also es ist kein Jahr, ist irgendwie durchgehend perfekt. Bei 2016 muss man auch nochmal deuten hier, dass da auch nochmal NXT natürlich dabei gewesen ist. Das war auch ein unheimlich starkes NXT-Jahr, zusätzlich zu dem guten Main-Roster-Jahr. Der Tola Schmied schreibt per Twitter, auch quasi zeitgleich zu WrestleMania mehr oder weniger: Stören euch eigentlich die gefühlt 500 Schnitte, Umschnitte pro Match bei der WWE nicht? Ich kann dadurch dem Match oft nur schwer folgen. Wir hatten es beispielsweise bei Bryan gegen Sami Zayn bei WrestleMania. Das macht keine andere Promotion. Da haben wir ja, David, letztes Mal schon ziemlich eingehend drüber gesprochen, wie ich finde. Also, ich glaube, wir waren uns einig, ja, uns das stört uns, und wir konnten es nicht so recht erklären, warum das bei einem Match so ist und beim anderen Match nicht ganz so krass.
Ja, es ist massiv störend. Ich hatte teilweise halt gezählt 8 Schnitte auf 5 Sekunden, also wirklich klack, 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 und dabei noch Richtungsänderungen. Ich glaube, man hat es gemacht, um ein bisschen mehr Action reinzubringen, dadurch, dass man halt keine Crowd hat, alles ein bisschen dynamischer wirken zu lassen. Aber mir persönlich war das halt viel zu viel und ich konnte deswegen auch nicht folgen. Das wäre auch so, als wenn beim Fußball, beim Geisterspiel plötzlich Weitaufnahme, Nahaufnahme, Nahaufnahme, links, rechts, unten, unten. Das ist einfach nicht das, woran ich gewohnt bin. Und ich möchte lieber, auch wenn keine Crowd dabei ist, die Schnitte haben, die ich als Wrestling-Fan intuitiv drin habe und auch dem folgen kann.
Ja. Kai, willst du noch was ergänzen?
Nee, ich wollte gerade sagen, das ist die perfekte Frage für David.
Das stimmt. Warum besteht die WWE eigentlich darauf, dass ihre Wrestler als Superstars bezeichnet werden? 95% der Aktiven sind selbst in den USA der breiten Öffentlichkeit völlig unbekannt. Kai, warum nennt WWE ihre Wrestler Superstars?
Weil einfach Superstars krasser klingt. Also so, das sind halt, wenn du jetzt sagst, oh, guck mal, das ist ein Superstar, dann hast du im Kopf automatisch ein ganz anderes, also das wirkt ganz anders, als wenn du sagst, guck mal, da ist Wrestler XY. Fertig.
Ja. Warum nennt Duplo sich selbst die längste Praline der Welt? Weil es geiler klingt und edler klingt. Das ist fake it, tick till you make it. Ganz einfach.
So, ja, das ist ein Alleinstellungsmerkmal zur Zielgruppe. Weil bei WWE ist halt die Zielgruppe vor allen Dingen sehr jung und Superstars, das passt halt dazu einfach. Dadurch wirkt alles noch mal größer, übermenschlicher, überdimensionaler. Und genauso deswegen sagen sie auch nicht Fans, sondern Universe. Damit halt wirklich passend zur Zielgruppe du sehr viele Sachen vermarkten kannst, genauso wie die ganzen Games und Mobile-Dinger, da sind ja immer diese Namen drin. Und das ist einfach der einfache Grund deswegen.
Es hat marketingrechtlichen Grund natürlich. Superstars hat ja auch als TV schon lange Historie quasi im WWF-Kalender, WWE-Kalender irgendwie. Das geht ja, weiß nicht, wie viele Jahre zurück. Ich habe es gerade nicht im Kopf, wann WWF Superstars das erste Mal ausgestrahlt worden ist. Aber ich meine, das war Mitte der 80er irgendwann. Also allein dadurch hast du diesen Rückbezug. Und man wollte eben nicht sagen, das sind einfach nur Wrestler, sondern es sind Superstars, damit es, also einfach damit die Leute da angeheizt werden. Du brauchst Superlative, um herauszustechen. Und das war eben die Art von WWE, quasi ein Alleinstellungsmerkmal zu erzeugen. Dann fragt der Tola Schmied noch, warum behandelt die WWE ihre Titel dermaßen abwertend? Keine andere Promotion blieb dermaßen auf das Ansehen desgleichen. Bei AEW, Ring of Honor und vor allem New Japan absolut undenkbar, dieses Hin- und Hergereiche der Titel. Hin- und Hergereiche finde ich übrigens gar nicht mal so schlimm, sondern ich finde es viel schlimmer, wenn Titel ja auf ganz merkwürdige Art und Weise hin und her wechseln, ohne Langzeitmotivation quasi. Aber es ist eine gute Frage, weil wir das kriegen wir häufiger, dass was man sagt hier, WWE behandelt die eigenen Titel schlecht. David, wie erklärst du dir das?
Da herrscht einfach deutlich mehr Druck unter dem Kessel. Ich glaube, bei WWE ist einfach das Problem, die haben sehr viel Druck, sowohl als auch Network, Social-Media-Zahlen, Aktienunternehmen, was in AEW zum Beispiel nicht ist. Du hast dann noch einfach die Einschaltquoten, die du vereinbart hast mit den Sendern. Und wir haben ja öfters das Gefühl, dass manchmal so was Mittelfristiges geplant wurde und dann plötzlich nächste Woche abgeändert wurde. Diese Kurzschlusshandlungen oder die kurzsichtigen Handlungen, ich glaube, die passieren einfach, um diese Momente zu schaffen, in der Hoffnung, dass es dort irgendwelche Zahlen gibt, die dann steigen. Und das ist halt für mich die Erklärung, dass man selbst einen Titel, der für uns Fans kaum noch Bedeutung hat, dass man im Hinterkopf hat, ja, ein Titelwechsel bringt immer ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und dass man deshalb manchmal die Wertigkeit halt auch opfert, um diese schnellen Erfolge kurzfristig zu haben. Und deswegen wäre zumindest für mich die Erklärung, weshalb WWE sehr oft kurzfristig Dinge abändert oder halt mit dem Titel eben auch kurzfristig derjenige Titelregentschaft, die hat und dann direkt der nächste.
Kai, willst du was ergänzen?
Ich sehe das genauso wie David.
Gut, ich sehe es genauso, weil man hofft sich da einfach einen Ratings-Push natürlich hier und da und dass einfach ein paar mehr Leute einschalten. Wenn man, also, aber das heißt, das rechtfertigt natürlich gar nichts, ne, was wolltest du sagen?
Nee, natürlich nicht.
Nein, das ist nur die Erklärung.
Genau.
Genau. Und dass es auf lange Sicht keinen Sinn macht, sondern immer nur so ein kurzer Effekt ist, klar. Aber das ist halt die Erklärung von David und die ist ja auch schlüssig.
Genau. Ja, genau das. Und deswegen, also, warum man in dermaßen abwertet, ist jetzt ja ganz gut erklärt worden. In dem Sinne geht's weiter. Wir haben hier noch die Frage zum Boneyard-Match und dem guten Tola Schmidt hat offensichtlich das Boneyard-Match nicht gefallen. Er schreibt nämlich, wenn man sich für den Inhalt des TV-Screens schämt, wenn jemand in den Raum betritt, sollte man dann nicht aufhören, den Schmarrn zu schauen. Boneyard-Match war an Dummheit kaum zu überbieten. D-Movie-Charme mit 50 bis 60 Anschlussfehlern. Ich habe mehrere Leute gehabt, auch bei uns, die unsere Euphorie über das Boneyard-Match nicht ganz nachvollziehen konnten. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann schau's halt nicht. Das kann ich nicht anders sagen. Also ich kann verstehen, dass man es nicht gemocht hat.
Über Geschmack lässt sich da in dem Punkt eben. Du kannst ja nicht streiten, weil das ist so, als wenn du halt jemanden sagst, boah, Stirb langsam ist einer der geilsten Filme ever. Kann ich zum Beispiel meiner Frau sagen. Die sagt mir dann, was denn, das ist doch totaler Trash, der kämpft gegen eine ganze Armee, barfuß rennt durch Glasscherben und kann danach immer noch alle fertig machen, wo ich dann sage, ja, okay, du hast recht, ich mag den Scheiß trotzdem.
Ja.
Kannst halt nicht erklären.
Nein, also klar waren da Anschlussfehler, das hat ja David auch, glaube ich, hier und da angemerkt, beispielsweise, er darauf geachtet hat. Und klar hat das B, C, D-Movie-Charme. Aber das ist doch eigentlich genau das, also das war für mich das Schöne an der Geschichte und vor allem auch, dass es eine Abwechslung gewesen ist. Also, ich weiß gar nicht, Kai, hast du dich schon mal geschämt für irgendwas, was du beim Wrestling geschaut hast?
Moment, ich wollte eigentlich nur den Gag machen, wenn jemand sich für das, was auf dem TV-Screen ist, schämt und dann auf in den Schmarrn zu schauen, wollte ich nur den Gag machen, ich höre dann ja auf, Pornos zu gucken. Das war mein Beitrag dazu. Fand das Bonnet-Match super.
Und vor allem, die Frage war ja gerade fies von Olaf. Ob man sich schon mal dafür geschämt hat, was man bei Wrestling geguckt hat. Hallo, du hast die Attitude-Zeit miterlebt. Du hast miterlebt, wie irgendwelche Frauen sich halbnackt in Puddings geworfen haben. Wo dann Jerry Lawler dann eine 80-Jährige die Brüste verdecken muss.
Das habe ich ja nie mit irgendjemandem geschaut, muss ich dazu sagen. Das habe ich ja immer für mich alleine geschaut.
Aber stell mal vor, du würdest das jetzt gucken, wie eine Oma eine glitschige Hand zur Welt bringt und deine Freundin kommt in dem Moment rein.
Wir hatten das jetzt letztens bei Head to Head. Da gab es diese Szene, wo Terry Runnels quasi, wo die schwanger gewesen ist und von D'Lo Brown von Apron geschubst worden ist und dann auf dem Boden gelegen hat mit mein Baby und gebrüllt hat. Kann man sich auch auf Patreon und Steady anhören, die Analyse dazu von Shaggy, Markus Holzer und mir. Und da hat meine Freundin halt auch angeguckt. So, ich so, ja, sorry.
Und andere Zeiten.
Genau, aber ich weiß auch noch, ich habe mal, ich glaube, es war 92 irgendwas, war ich mit meinen Eltern im Urlaub und wollte, ich weiß nicht, ob es die Survivor Series gewesen ist oder irgendwie eine Superstars-Sendung davor oder danach. Und da war auf jeden Fall, waren da die Headshrinkers dabei. Und die Headshrinkers waren ja damals dafür bekannt, dass das Affa draußen ja oft irgendwelche Sachen verspeist hat. Und der hatte dann so ein ganzes Hähnchen dabei, so ein rohes Hähnchen und hat dann dieses rohe Hähnchen zerpflückt und klein gemacht. Und hat das gegessen. Und meine Eltern haben mich halt angeguckt in dem Moment so, nee, so einen Mist gucken wir uns nicht an und haben umgeschaltet. Und das war, da habe ich mich auch dafür geschämt.
Oh. Ganz aktuell übrigens auch, also wo ich mich, wo ich auch sage, da schämt man sich jetzt schon, wenn jetzt jemandem sagt, ich gucke Wrestling, die Sache mit Eric Rowan und seiner großen Spinne. Das war auch super unangenehm.
Ah ja, machen wir weiter. Der Thomas fragt per fragen@headlock.de, für alle Freunde des Canadian Destroyers gab es bei einer WWE Main Roster Show im Januar oder Februar eine nette Situation im deutschen Fernsehen. Rey Mysterio zeigte in einem Match in einem normalen Weekly einen Canadian Destroyer. Sebastian Hackel bei ProSiebenMax kommentierte sinngemäß mit, wir sahen gerade von Rey Mysterio einen Flipped Piledriver. Wie kann man sowas wohl nennen? Vielleicht einen Mexican Destroyer. Ich fand das so faszinierend, albern und spaßig zugleich. Vielleicht geht es euch ja auch so. Kai, findest du den Mexican Destroyer statt Canadian Destroyer witzig?
Ist doch süß.
Ja.
Aber generell deutsches Commentary. Ich weiß noch, wo dann Daniel Bryan mal der Ja-Mann genannt wurde.
Du hast echt die schlimme Zeit verpasst.
Ja.
Olaf und ich kennen das noch, wenn dann der Undertaker rauskam und da sehr bildhaft irgendwas gesagt wurde, wo du echt schon vor dem Fernseher dachtest, das klingt super kacke.
Ja. Und es wurden auch nicht mehr ganz so viele Aktionen komplett übersetzt irgendwie, wie es früher getan worden ist.
Die gute Bahnschranke.
Die gute Bahnschranke, ja. Ja, zum Beispiel. Der Jane fragt per Facebook, schaut ihr eigentlich Main Event? Ich bin ein Fan von den B-Shows und würde auch gerne für SmackDown eine haben, wie zum Beispiel Velocity oder Superstars. Ich muss ehrlich sagen, ich guck Main Event nicht. Da fehlt mir echt ein bisschen die Zeit für und dafür ist das, was da leider passiert, auch ein bisschen zu irrelevant für mich. Kai, guckst du Main Event?
Nee, gar nicht.
Ja. David?
Nee, gar nicht.
Leider nicht, leider gar nicht. Der Jonas fragt per Instagram, auch da waren zwei Fragen, eine war auf WrestleMania bezogen, die ist jetzt quasi so ein bisschen hinübergefallen. Was haltet ihr von der TNA-Hochzeit 2007 bis 2013 und warum ging es danach so steil den Bach runter? Und da muss ich auch wieder den David fragen. David, wie standest du damals zu TNA? Weil ich weiß, dass du durchaus ein Fan von TNA gewesen bist.
TNA war super. TNA hatte teilweise fantastische Matches, gute Storylines, eine super Damen-Division. Also im Vergleich zu heute nicht, aber im Vergleich zu den Diven damals war das halt sensationell, obwohl man Hupen gesehen hat. Nee, es passte damals alles. Man hat halt dann nur einfach den Fehler gemacht, als dann Hogan dazu kam, dass man eigentlich alles, was die Show ausgemacht hatte, und das war das eigene Talent, der besondere Ring, auch die besondere Atmosphäre, eigentlich hinübergemacht hat und versucht hat, einen Standard, ja, eigentlich WCW2 aufzuziehen und dann halt Allstars vor den eigenen Talent zu setzen und Booking aus der Hölle teilweise. Und ich hatte auch keinen Bock, irgendwann mal einen 60-Jährigen gegen 70-Jährigen im Ring zu sehen. Das war halt einfach ein Tod mit Ansage.
Ja. Und deswegen geht mir hier auch die von Jonas aufgeführte Hochzeit von TNA mit bis 2013, geht mir ein bisschen zu weit, weil Hogan ist, glaube ich, 2010, glaube ich, dazu gekommen und bis 2013, wenn ich mich nicht komplett täusche. Das war dann eher schon wieder für mich der Absturz, muss ich sagen. Also klar, Hochzeit vielleicht von der Aufmerksamkeitsspanne her, aber ansonsten schon schwierig. Ich mochte TNA damals einfach wegen der, weil es eine gute Alternative zu WWE gewesen ist und was sich bei mir einfach richtig schön irgendwie da so eingebürgert hat. Ich wollte Leute wie AJ Styles sehen, wie Samoa Joe damals, Chris Daniels, Loki dann auch zu ich glaube, die war früher dabei, ich weiß gar nicht, ob er zwischen 2007 und so dabei gewesen ist.
Auch so Beer Money und Co.
Genau.
Sehr starke Tag Team Division. Übrigens, wer mal ein geiles TNA-Match sehen möchte, Styles gegen Daniels gegen Samoa Joe.
Genau, die gehen immer.
Ja. Haben wir das nicht sogar als Match of the Week?
Yes, Hammer.
Mega.
Wollte gerade sagen.
Natürlich, aber auch hier irgendwie Tag-Team-Matches damals mit America's Most Wanted waren auch immer cool, Triple X damals. Ich weiß ja, also da war
Machine schon richtig, Guns.
Ja. Eben, da war sehr vieles dabei. Die Young Bucks waren ja phasenweise auch da unterwegs. Da gibt es auch richtig starke Matches gegen die Machine Guns. Also, David hat erzählt, wie es untergegangen ist. Ich fand's cool. Ich fand's eine tolle Alternative. Auch, dass man nicht so dieses Indie-Wrestling-Flair gehabt hat, sondern schon so ein bisschen was Hochwertigeres gehabt hat, wo man nicht gleich den Eindruck gehabt hat, dass man in der Turnhalle sich die Shows anschaut irgendwo, sondern schon ein bisschen mehr. Interessante Frage kam von, oh, jetzt bin ich mal gespannt, wie ich das, Mr. OH sein, M-R-O-H sein, via Instagram auf jeden Fall. Und zwar, gibt es eigentlich einen Wrestling-Podcast für Kinder? Ich bin mir nicht sicher, ob ich Headlock meinem 9-jährigen Sohn empfehlen kann. Kai, Mensch, du hast alles kaputt gemacht.
Ich wollte gerade sagen, also sag mal, die Folgen ohne mich kannst du auf jeden Fall einem Sohn zeigen. Aber so der Olaf, der macht das ja alles super professionell und sowas, aber ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube auch, da ist der Markt nicht so groß.
Also ja, finde, wir reißen uns auch eigentlich zusammen, oder? Also außer so Wörter wie Piep, Piep oder Piep kommen bei uns Hupen. Eigentlich selten vor. Hupen. Ja, wir sagen ja schon Hupen, wir sagen ja nicht Penis.
Also es gibt keinen Wrestling-Podcast für Kinder. Und ich weiß nicht genau wieso, aber ich denke, dass da auch die Zielgruppe einfach zu klein sein wird. Also wir bemühen uns schon, hier ein möglichst jugendfreies Produkt auf die Beine zu stellen und verzichten auf die ganz derben Schimpfworte, aber
klar. Obwohl, warte mal, ich fände das mal cool, wenn wir so ein Firefly-Headlock-Haus machen würden, eine Ausgabe. Mit so schönen Kindermusiken, du bist dann der freundliche Moderator.
Da muss ich aber noch den inneren Schauspieler in mir wecken, glaube ich. Naja, also mir ist kein Wrestling-Kinder-Podcast bekannt und das ist es. Anders kann ich es sagen. So, wir kommen jetzt noch zu einer ganzen Reihe von Fragen, die mal ein bisschen kurzfristiger abfrühstücken werden. Der José Mourinho war auf YouTube, hat uns eine ganze Reihe an Fragen geschickt. Ist kein Fußball momentan, deswegen hat er offensichtlich Zeit. Genau, also, ich mache jetzt nicht alle durch, sondern ich nehme mir ein paar raus hier. Wrestling, Raw, SmackDown, NXT oder New Japan oder AEW, euer Ranking. David.
Aktuell AEW, dann Maincard, WWE.
Kai?
NXT, dann Raw, SmackDown, dann AEW, dann der Rest.
Bei mir ist es, das ist bei mir total schwierig, weil ich irgendwie alles schaue, aber ich würde mal sagen, derzeit am liebsten schaue ich tatsächlich derzeit AEW, dann NXT, dann Raw und SmackDown und dann New Japan. Für New Japan fehlt mir einfach dann auch auf die Zeit, muss ich sagen. Fokus beim Wrestling, Promo oder pures Wrestling? David?
60-40. 60 Promo, 40 Wrestling bei der Weekly Show.
Kai?
Ja. Also ähnlich, also größerer Fokus bei den Weeklies auf Promos.
Ja, gute Mischung macht's da eben, bin ich komplett bei euch. GMs, nötig oder nicht? Kai?
Komplett von der Situation abhängig. Manchmal echt gut, um auch um Storys voranzubringen. Ich mag's auch, wenn du sagst, so komm, hier haben wir jetzt mal 6 Monate ein, dann wieder ein Jahr kein oder sowas. Also komplett abhängig davon, was du gerade erzählen willst.
David?
Was Kai sagt, ein guter GM, immer richtig klasse Sache, um Storys aufzubauen. Allerdings keinen GM des GMs wegen, weil man gerade keinen hat.
Ja. Oder weil man eine kleine Indie-Promotion ist und gerne mal vor die Kamera würde oder auf die Bühne wollen würde. Finisher, sollten sie protected werden? Beispielsweise der End of Days momentan oder andere Aktionen. Ganz bekannt ist natürlich auch der One-Winged Angel beispielsweise bei AEW von Kenny Omega. David?
Nö. Ja, die Frage ist, sollen sie protected werden? Nö.
Okay. Kai?
Ja, doch schon eher. Also, ich mag es auch, dass du dann so ein gewisses Finish hast, wo du sagst, oh, der ist jetzt gefährlich, so ein wie ein Black Mass oder sowas. Dann ist es auch mal ein besonderer, wenn da jemand rauskommt. Ich sag mal, ein Curbstorm ist immer noch cool, aber wenn du jetzt in einem Match 7 Curbstorms siehst, da haben wir ja schon bei Hell in a Cell drüber geredet, irgendwann ist es auch ein bisschen blöd oder diese, wir ballern nur noch Finisher-Matches, so zwischen Goldberg und keine Ahnung wem und Lesnar und keine Ahnung wem. Das ist dann irgendwann so ein bisschen, weil dann ist man den Move so überdrüssig und dann ist es wirklich, wie auch der Kollege schreibt hier, nur ein Move wie jeder andere auch.
Bin ich komplett bei dir, allerdings hängt es auch ein bisschen vom Match ab, weil ich habe schon Matches gesehen, die halt echt, WrestleMania 19, das war ein Finisher-Festival, aber es war halt super. Du kannst es halt nicht immer bringen, aber deswegen sage ich halt nicht global protected für immer. Es gibt halt manche Matches, wo das bei mir funktioniert, nur halt, was halt nichts bringt, ist genauso wie halt bei Lesnar. Ich möchte nicht ein Match haben, was halt nur aus einem Finisher besteht.
Ja. Storylines, warum bekommen Wrestler so wenig Einfluss? WWE bei dieser Sache zu festgefahren? Kai?
Boah, ich glaube, da vertraut man einfach auf sich selber. Und sagt, also weil wir sagen ja auch ganz häufig, zufällig Köche verderben den Brei. Und dann wird vielleicht gedacht, nee, das, was wir schreiben, das ist schon in Ordnung und wir brauchen jetzt nicht noch die Meinung des Wrestlers dazu. Also ich weiß es nicht. Und es will vielleicht auch gar nicht jeder. Also ist vielleicht nicht jeder so ein Kevin Owens, Matt Hardy, Chris Jericho-Typ oder sowas. Die sagen, oh, ich habe hier Ideen, auch ein Bray Wyatt, die Ideen haben für ihren Charakter. Wir haben auch mal gesagt, es gibt auch Leute, die freuen sich auch, wenn ihre Promos vorgeschrieben sind.
Ja, ich weiß es auch nicht selber. Wahrscheinlich, um die Kontrolle zu haben, gerade weil du halt so viel Marketing hast und so viel Vorschriften. Ich glaube, wir sind uns ja alle einig, die Wrestler können so viel mehr und gerade, wenn die mehr Einfluss haben oder sei es einfach nur frei sprechen, das würde mir schon reichen, wenn man einfach sagen würde, innerhalb der Promos, du hast hier die Eckdaten, aber wie du es verpackst, wie deine Wortwahl ist, freie Hand, da wäre ich schon super glücklich mit und trotzdem hätte man dann gewissermaßen Kontrolle.
Ja, Creative Control ist halt immer ein zweischneidiges Schwert, ne? Auf der einen Seite kann das halt eben funktionieren, auf der anderen Seite hat Creative Control beispielsweise auch schon die schlimmsten Verbrechen irgendwie hervorgebracht. Wir haben zuletzt über den Fingerpoke of Doom beispielsweise gesprochen. Wenn Wrestler die Shows machen, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass auch die besten Shows bei rauskommen. Das darf man nicht vergessen. Deswegen, ich glaube, es muss eine Mischung aus beidem sein. Und wenn du als Wrestler quasi mit kreativ tätig sein möchtest, da musst du auch ein gewisses Mindset haben, eine gewisse Idee davon haben, und zugleich auch dein Ego mal hinten anstellen können. Deswegen, ich sehe da, ich bin dabei, was David sagt, dass man gewisse Freiheiten, gerade was Promos angeht, dass man die irgendwie lassen sollte, damit es spontan und authentisch wirkt. Zugleich bin ich aber auch dafür, dass es irgendjemanden gibt, der quasi das große Ganze im Blick hat, damit du eine Linie im Produkt hast. Ob WWE das jetzt geschafft hat, lasse ich mal jetzt mal so dahingestellt, weil da waren Storylines dabei, die waren teilweise gut, die waren teilweise schlecht. Es ist aber eben auch nicht so, als ob dann, wenn Wrestler die Shows machen, als ob dann immer das Beste der Welt rauskommen würde. Deswegen ist es immer ein guter Mittelweg, was die Kreativität angeht. Vor allem dann, wenn du mehrere Leute hast, denen vielleicht das Ego nicht ganz so wichtig ist wie, weiß ich nicht, die eigene Darstellung oder sonst irgendwas. Also da muss man dann einfach ein bisschen abwägen. Deswegen, das sind alles, es sind sehr viele Fragen dabei hier, wo es kein Entweder-Oder gibt, sondern oft hier eben der Mittelweg der richtigere bzw. wichtigere ist. Machen wir weiter. Er hat hier noch eine ganze Reihe von Fragen. Wir werden die so peu à peu abarbeiten in den nächsten Wochen. Ja, Dean Ambrose bzw. John Moxley, Fehler ihn gehen zu lassen oder wieder wegen mangelnder kreativer Freiheit für seinen Charakter? David, war es ein Fehler, einen Dean Ambrose gehen zu lassen?
Nein. Weil bei WWE hätte er nicht das machen können, was er halt gerne macht. Oder wie er hätte gerne sein wollen. Und von daher ist es natürlich doof, dass man ihn an die Konkurrenz verloren hat. Allerdings hätte man, wäre er geblieben, ihn wahrscheinlich auch nie so eingesetzt, wie man es hätte machen sollen, damit er happy ist.
Ja, es gibt hier dieses berüchtigte Sprichwort, Reisende soll man nicht aufhalten. Der wollte ja nicht mehr. Also was hätte, also man hat ihm ja Geld angeboten, was soll man ihm.
Nee, ich meine, ich glaube auch, also, Geld war da nicht so halt der entscheidende Faktor. Unwichtig.
Ja, genau. Also, vielleicht hätte man Randy Young entführen sollen oder so, vielleicht wäre er dann geblieben, aber.
Ja, aber allein schon dieses Brutale, was er halt bei AEW zeigen kann, das kannst du halt bei WWE nicht durch PG machen.
Ja. Kai, wie siehst du das? War es ein Fehler?
Nee, also kann ja auch kein Fehler sein, weil er hat ja auch einfach nicht, also er hätte ja auch einfach nicht resigned, beziehungsweise er hat ja nicht resigned, sondern was willst du denn machen? Selbst wenn er jetzt sagt, wir geben dir Summe X und er einfach sagt, nee, also dann sind ja die Hände gebunden. Und außerdem ist auch für den Ambrose einfach besser.
Ja. Wir haben noch zwei Bray Wyatt-Fragen, die nehmen wir hier noch mit rein und den Rest heben wir uns dann auf. Wird der Fiend noch mal so stark wie zuvor und könnt ihr euch eine Storyline mit Bray Wyatt und Randy Orton vorstellen? Wir haben immer noch die Storyline mit dem Abbrennen des Hauses hier im Hintergrund. Kai, glaubst du, da kriegen wir noch mal sowas? Und glaubst du, der Fiend wird noch mal so stark wie zuvor?
Ich muss, also der, ja, was heißt so stark wie zuvor? Wir sagen alle, das ist damals irgendwie kaputt gegangen. Ich finde trotzdem, dass man ihn jetzt wieder irgendwie gut einsetzt, trotz Setbacks, wie zum Beispiel unseren guten Freund Goldberg. Also jetzt das mit Strowman, da haben wir ja schon gesagt, das finden wir eigentlich ganz gut. Also ich brauche ihn jetzt nicht zwingend in einem Match oder in einer Fehde gegen Randy Orton, wenn ich ehrlich bin. So, also weil das spricht mich jetzt irgendwie so ad hoc gar nicht an.
Ja, ich glaube, die werden wir aber noch mal kriegen, ehrlich gesagt. David, glaubst du, man kriegt den Fiend hier noch mal richtig auf Spur? Ist jetzt die Sache mit Strowman, ist das quasi der Anfang, ihn wieder aufzubauen?
Man hat halt viel Zugwind verloren durch gewisse Entscheidungen. Ich glaube, dass er halt nicht so stark wird wie zuvor. Er wird halt auf eine andere Art ein bisschen einen ähnlichen Status haben, aber halt ein bisschen anders. Ich glaube schon, dass der Fiend jemand ist, den man gerade, weil Bray Wyatt sehr kreativ ist, auch ein bisschen entwickelt und gerade so neue Nuancen auch reinbringt und schaut, was wie funktioniert. Er wird auf jeden Fall ein sehr starker Charakter sein, wenn man ihn nicht zerstört. Und ich persönlich hätte schon Bock auf eine Story gegen Randy Orton, weil Orton kann deutlich mehr eigentlich. Er ist halt nicht nur sehr langweilig und da wiederum, er hat auch verschiedene Gimmicks oder halt zumindest Persönlichkeiten. Ich hätte ja nichts gegen, wenn da halt wirklich dieser richtige Psycho wieder rauskommt von früher.
Ja. Und wenn ja hier der Fiend bzw. Bray Wyatt ja schon immer die alten Geschichten rauskramt, der scheint ja sehr nachtragend zu sein, der Charakter, dann glaube ich, dann wird der auch noch mal darauf zurückkommen, dass da ja auch jemand mal hier von seinem guten Kumpel die Hütte abgefackelt hat. Also von daher kann ich mir das schon vorstellen. Allein, es ist ja Teil des Fiend-Bray Wyatt-Gimmicks, dass es immer wieder Rückbezüge zur Vergangenheit gibt. Randy Orton wird noch eine Zeit lang der Company erhalten bleiben. Entsprechend, warum denn nicht? Und ich glaube auch, dass man da eine intensive Fehde draus stricken kann. Und dann bin ich gespannt, ob auch das Match richtig abliefert, so wie wir uns das bei Edge und Randy Orton versprochen haben und wir es nicht bekommen haben. Aber ja,
wobei, bei Fiend hat man jetzt die Möglichkeit, ich glaube, WWE hat schon realisiert, diese andere Art von Match, also sei es Firefly Funhouse als auch Boneyard Match, auch wenn es nicht jedem gefällt, es sorgt halt für sehr hohe Aufmerksamkeit.
Und ja, wir kommen House of Horrors.
Ja, und man hat halt jetzt einfach, man muss ja nicht House of Horrors sein, aber ich glaube, man hat jetzt vielleicht das Gefühl dafür, wir können auch mal kreativer sein und gerade The Fiend als Charakter, da bietet sich das halt an, dass man halt eben gewisse Schwächen kaschiert oder halt dadurch das Mystische ein bisschen mehr in den Fokus rückt. Warum nicht?
Genau das. Bin ich auch komplett bei dir. Und dann würde ich an der Stelle sagen, den Rest der Fragen heben wir uns dann für die nächsten Ausgaben auf. Da sind noch einige dabei. Und auch an euch da draußen, wenn ihr Fragen habt, die wir hier für euch beantworten dürfen, sollen, mögen, dann schreibt uns die gerne natürlich an fragen@headlock.de, an Facebook sind wir zu finden, bei YouTube einfach unter die Kommentare schreiben quasi. Oder in die Kommentare, nicht unter die Kommentare, da ist nichts mehr. Ansonsten Twitter, Instagram, Vista, erreicht uns auf jeden Fall irgendwo und dann bauen wir die hier ein. Wir haben demnächst auch vor, nochmal für unsere Unterstützer nochmal ein What the FAQ, also einen exklusiven Fragen-Podcast zu machen. Da werden wir auch nochmal eine entsprechende Ankündigung demnächst raushauen, weil da jetzt zuletzt doch wieder einige dazugekommen sind. Das freut uns enorm und in dem Sinne, wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns haben möchtet, wisst ihr bei Patreon, bei Steady, habe ich eingangs schon erwähnt. Damit sind wir durch. Außer es will noch hier jemand etwas sagen oder für ewig schweigen.
Gut. David, willst du noch grätschen?
Hey, hey, ho, ho.
Sehr gut. Dann sind wir mit der Ausgabe hier durch. Nächste Woche zum Sonntag geht's dann eben weiter. Da werden wir dann die letzten Wochen seit der Corona-Krise ein bisschen Revue passieren lassen. Was ist passiert? Wie hat sich das Wrestling verändert? Wie haben sich die Shows auch verändert? Wie hat sich unser Verhalten vielleicht auch als Fan, als Konsument, auch als Podcast-Schaffende hier, wie hat sich das verändert seitdem? Da werden wir ein bisschen drüber plaudern. In dem Sinne mache ich jetzt hier einen Deckel auf den Podcast, sage Dankeschön fürs Zuhören, bleibt drin, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zur nächsten Woche. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.